Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen bei der 41. und Osterfolge von Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir widmen uns auch diesmal wieder 8 aktuellen Formaten, wie es so schön heißt, aus der wunderbaren Welt des Fernsehens und Streamings. Wir reden über die neue, angeblich teuerste Netflix-Serie aller Zeiten, Three Body Problem von den Game of Thrones-Machern Bernioff und Weiss. Wir lassen uns von Colin Farrell und der Apple-Serie Sugar nach Los Angeles und in die alte Welt der Film-Noir-Detektive entführen. Wir schauen spät, aber wir tun es auf Guy Ritchies Netflix-Hit The Gentleman. Lohnt sich diese Serie wirklich, fragen wir als gefürchtete Kritiker und übellaunige Gesellen. Danach gehen wir für den Rest der heutigen Folge nach Deutschland. Wir reden über das ARD-Biopic Kafka zum 100. Todestag des meistgelesenen deutschen Autors. Nicht ganz an die literarische Klasse Kafkas reichen die Drehbücher der RTL Plus Serie Disco 76 heran. Wir stellen die Frage, hat sie andere Qualitäten? Die Qualität, viele ZuschauerInnen zu interessieren, hatte bislang die medizinhistorische ARD-Serie Charité. Die beleuchtet mit jeder Staffel eine andere Zeit. Staffel 4 spielt nun in der Zukunft, im Jahr 2049. Eine gute Idee? Wir schließen mit Friedefeld, der ersten deutschen animierten Sitcom in der ARD-Mediathek. Und ganz am Ende nochmal das Erste. Wir haben uns die Doku zum 80. Geburtstag eines Altkanzlers angeschaut. Außer Dienst die Gerhard Schröder Story. Lieber Jan.
Lieber Erik.
Wir haben viel vor heute und steigen direkt ein mit Physik. Kanntest du vor dieser Serie das Drei-Körper-Problem der Himmelsmechanik? Auf Englisch Three Body Problem.
Ja, habe ich eine Weile lang in Oxford gelehrt zu diesem Thema, aber yeah. Das habe ich jetzt aus den Augen verloren in den letzten Jahren. Was gibt es da Neues? Neue Erkenntnisse?
Ja, also mich hat natürlich dieser Titel dieser Netflix-Serie, der stand ja schon länger im Raum und da dachte ich immer schon, abgefahrener Titel. Und ich habe tatsächlich letzte Woche mal für einen alten Schulfreund von mir, der Physik studiert hat, gekocht und habe ihn auf diese Serie hingewiesen, hat sich erstmal totgelacht und meinte, nee, hat er nichts von gehört, aber der Titel wäre schon mal klasse. Und The Three Body Problem haben wir uns danach auch drüber unterhalten. Das bereitet ja seit Generationen Physikern schlaflose Nächte. Das besagt nämlich, dass wenn sich drei Himmelskörper nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz gegenseitig anziehen, wird der Bahnverlauf dieser Körper so komplex, dass er nicht vorausberechnet werden kann. Also letztendlich, sie haben versucht, Formeln aufzustellen, aber man kann das irgendwie nur numerisch lösen, also durch Einsetzen von Zahlen. Man kann aber keine Formel einsetzen. Und für uns Menschen, ich glaube, du gehörst auch dazu, die von Physik eher ein bescheidenes Wissen haben, sollte man sich vielleicht einfach nur merken, es ist ein verdammt komplexer Stoff und so komplex, dass der Mensch das irgendwie nicht in eine Formel verpackt.
Ist also ist ein rein anthropozentrisches Problem, dass wir es nicht richtig checken, was dann passiert, so, aber es macht den Sternen nicht weiter was aus.
Das ist mir jetzt schon, das ist jetzt schon beyond my conscious Dingens da. Also vielleicht sollten wir mal von der Physik direkt auf die Serie zu sprechen kommen. Worum geht's in Three Body Problem?
Fettes Ding, würde ich mal sagen, wenn nicht das Fetteste, was ich seit langem gesehen habe.
Angeblich 200 Millionen Dollar Budget für diese erste Staffel, 8 Folgen, sind sämtlich jetzt schon auf Netflix zu sehen, seit 22. März.
Ich habe auch nichts anderes gehört als diese 200 Millionen Dollar. Das wurde nirgendwo dementiert, das wurde nirgendwo offiziell bestätigt. Das ist allerdings, das muss man vorweg sagen, ungefähr das anderthalbfache bis doppelte dessen, was Benioff und Weiss, also David Benioff und D.B. Weiss vorher für Game of Thrones ausgegeben haben. Und das ist jetzt so das nächste große Fantasy-Ding, wenn man es so nennen möchte, nach dem Bestseller von Liu Cixin. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe.
Ja, ich habe mir sogar eine Aussprach-App irgendwie angehört. Liu Cixin hat das auf Chinesisch gesagt.
Voll daneben, also Cixin.
So ungefähr.
Ein chinesischer Autor, der sich 5 PhysikerInnen ausgedacht hat, die eng befreundet sind miteinander, gemeinsam bis auf einen in Oxford lehren und da, so wie es aussieht, von einer Dozentin gemeinsam hingeholt wurden, weil sie extrem talentiert sind. Und dort stoßen sie, nachdem sich diese Dozentin das Leben genommen hat, indem sie sich in so einen Teilchenbeschleuniger gestürzt hat, auf eines der größtmöglichen Rätsel der Kosmologie, nämlich sind wir alleine im Weltall, also im Universum. Und ohne jetzt zu intensiv darauf einzugehen, ob wir das tatsächlich sind, die Leute, die den Bestseller damals gelesen haben. Der ist noch gar nicht so alt. So eine Trilogie ist das, über die sich, glaube ich, also hier wird sie Trisolaris genannt. Es gibt mehrere Titel dafür in verschiedenen Kulturkreisen, habe ich das Gefühl, aber Trisolaris ist das, was wir kennen. Und ohne darauf einzugehen, wo genau das hinführt, ob jetzt irgendwie Aliens auf die Erde kommen oder sowas, ist beunruhigt diese Antwort darauf, was da passiert. Und die 8 Teile deuten darauf hin, wie einerseits was passieren wird, ob wir tatsächlich irgendwann Besuch von Außerirdischen bekommen, andererseits aber wie unterschiedlich die Menschheit damit umgeht. Also wie sowohl auf individueller als auch auf staatlicher oder globaler Ebene die Menschen damit umgehen, dass die Aussicht besteht, irgendwann kriegen wir Besuch und dieser Besuch ist womöglich nicht freundlich gesinnt. Und dieser Frage, dieser Konstellation gehen wir insgesamt 8 Teilen, also weiß nicht, immer so knapp eine Stunde im Durchschnitt, glaube ich,
Stunde nach. Etwa, ja.
Und angefangen das Ganze in der chinesischen Kulturrevolution an Ende der 60er Jahre, wo erstmals so dieses Phänomen auftritt einer massiven Wissenschaftsfeindlichkeit. Also da wird der Vater einer der Hauptfiguren dieser Serie auf offener Bühne mit einer Eselsmütze auf dafür zu Tode geprügelt, dass er die Relativitätstheorie lehrt und so weiter. Also das ist deutet so ein bisschen hin in die Richtung, auf die wir uns zubewegen, dass nämlich das aktuell mehrere Gesetze der Naturwissenschaft außer Gefecht oder außer Kraft gesetzt werden. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass wir womöglich Besuch bekommen. Und das ist die Geschichte, um die sich das Ganze dreht. Hast du irgendwas vergessen, was man unbedingt...
Also Jan, ich bewundere erstmal, wie du jetzt in diesen Plot eingeführt hast, weil ich hatte das Problem, ich habe, wie ich es gerne mache, bevor ich angefangen habe zu gucken, überhaupt nichts gelesen über die Serie. Ich wusste, dass die auf so einer Trilogie, auf so einer Romantrilogie eines Chinesen, eines chinesischen Autors beruht, aber und dass sie sehr komplex sein soll, dass sie auch als unverfilmbar galt, das hatte ich vorher gelesen, aber worum es genau geht, das wusste ich nicht. Und dann habe ich die ersten 3 Folgen gesehen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil es gibt verschiedene Erzählstränge, viele Figuren, wobei man sagen muss, du hast es vorhin so beschrieben, als hätte der chinesische Autor diese Hauptfiguren, diese Physiker schon nach Oxford verlegt. Ich glaube, im Roman waren es erstmal alles chinesische Figuren und jetzt haben Bernioff und Weiss praktisch, um das ganze Ding zu internationalisieren, so einen multinationalen, auch multiethnischen Cast erfunden. Also die Figuren wurden verändert.
Genau, aber teilweise stammen sie immer noch aus China.
Genau, es gibt durchaus asiatische Wurzeln und Bezüge, es gibt einige asiatische Figuren. Aber um auf diesen Plot zurückzukommen, ich wusste nach 3 Folgen noch nicht, wohin das Ganze gehen soll. Und war auch noch nicht so gefesselt. Und ich glaube, irgendwann so zwischen der 3. und 4. Folge wird diese Serie dann sehr viel klarer. Es wird dann, die Handlungsstränge laufen zusammen. Es wird eine stringente Geschichte daraus. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ist das nicht zu spät?
Ja, es ist ganz drollig, dass du das sagst, dass du nach 3, 4 Folgen erst da reingekommen bist, weil es gibt Kritiken unter anderem aktuell in der Zeit, die geschrieben hat, die ersten 3, 4 Folgen sind eigentlich noch relativ klar und danach wird das immer diffuser und geht durcheinander. Es ist genau das Problem, das glaube ich viele Leute damit haben, weil das Thema dieser Serie ist, abgesehen davon, dass Benioff und Weiss als Headwriter und Showrunner daraus eine Geschichte gemacht haben, die ein bisschen über das Buch, also weit über das Buch hinausgeht, indem sie einfach viel mehr menschliche Beziehungsgeschichten da reingebracht haben. Diese 5 Physikerinnen zum Beispiel, die haben untereinander starke freundschaftliche Beziehungen, teilweise auch amoröse Beziehungen, die dann auch in andere Richtungen noch ausfransen und
das
so weiter.
Das fehlt alles im Roman?
Ne? Das fehlt alles im Roman. Ich habe ihn nicht gelesen, aber das habe ich so über die Zweitlektüre mitbekommen. Aber das ist eine
interessante Information. Ich habe den Roman auch nicht gelesen.
Ja. Der ist sehr viel technischer, sehr viel physischer, sehr viel metaphysischer, sehr viel philosophischer und hier wird es halt alles ein bisschen verweltlicht, damit wir halt auch Bezüge zu den Personen bekommen, über die Tatsache hinaus, dass für uns natürlich leichter ist, sich mit europäischen Menschen oder amerikanischen Menschen zu identifizieren. Das heißt, es gibt da so eine Doppelebene. Einerseits ist es total verstiegenes Zeugs, weil es halt mit wissenschaftlichen Formeln arbeitet und diese wissenschaftlichen Formeln müssen irgendwie versuchen, sich in einer veränderten Realität gegen politische und menschliche Beeinflussung durchzusetzen. Und andererseits gibt es halt ein paar Love-Stories dabei und ein paar sehr, sehr persönliche Geschichtsstränge. Und daraus macht es, finde ich, tatsächlich von Anfang an eine sehr, sehr gute Geschichte. Also ich gehöre zu denjenigen, ich habe auch drüber geschrieben, die das ganze Projekt in sich sehr, sehr schlüssig und sehr fesselnd und auch sehr dicht und aufeinanderfolgend empfunden haben. Da gibt es andere Stimmen, die sehen das anders. Und das sind aber ganz oft die Stimmen, die auch das Buch gelesen haben. Also je mehr Bezug man zum Buch hat, desto größer wird die Kritik an der Serie.
Das ist ja so ein Klassiker, ne? Dass Leute, die Bücher geliebt haben und sie gelesen haben. Und das Buch wurde von sehr vielen Menschen gelesen. Ich glaube, es ist in den Nullerjahren erstmal in China rausgekommen. Der Autor lebt mittlerweile, glaube ich, in den USA. Und international ist das dann so in 10er Jahren, glaube ich, so ungefähr vor 10 Jahren auf Englisch und auf Deutsch rausgekommen und hat da eine große Welle gemacht. Das ist ja immer so eine zweischneidige Sache. Wenn du so eine erfolgreiche Literatur, also mit Millionen Auflagen, zu einer Serie machst, weißt du auf der einen Seite, die LeserInnen werden da wahrscheinlich mal reinschauen. Auf der anderen Seite, also hast du schon mal ein potenzielles Publikum. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch sehr, sehr viele Kritiker, weil ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die von der Verfilmung enttäuscht sind, als Leute, die sagen, ich habe die Verfilmung gesehen, finde ich genauso toll wie das Buch.
Ist eine ideologische Frage, glaube ich, fast schon. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob dieses Phänomen des unverfilmbaren Buches nicht von den Leuten lanciert wird, die es am Ende verfilmt haben, um einfach die Messlatte höher zu legen. Stimmt, oder niedriger, je nach Perspektive. Weiß ich nicht. Ich finde, das ist einfach, was uns erwartet bei dieser Serie. Und man darf wirklich nicht zu viel erzählen, wie man eigentlich bei keiner Serie oder keinem Format allzu viel erzählen darf. Aber hier ist es echt richtig crucial, nicht zu viel zu erzählen. Uns erwartet halt irgendwie so ein Spektakel, das aber nicht auf Lautstärke oder massive Visualität setzt, sondern sich immer wieder so in sich selbst beruhigt und in sich selbst niedersetzt und niederhockt sozusagen. Das ist immer so zwischen Science Fiction und Thriller. Es gibt auch einen Kommissar eines komischen Geheimdienstes in London, der so eine Welle von Suiziden unter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, insbesondere aus der Physik nachgeht, die sich häufen und die natürlich auch damit dieser Dozentin zu tun haben. Gleichzeitig geht es immer so zwischen Philosophie und so einem riesigen Welttheater. Es ist gleichzeitig so eine Milieu- und Menschheitsstudie, also Milieustudie aus der Physik, Menschheitsstudie darüber, wie wir eigentlich mit solchen Aussichten umgehen, kollektiv, was sind wir wieder so links hat in die Klimadebatte zum Beispiel. Also wir wissen, wir fahren hier gerade gegen die Wand, machen aber nichts. Wie gehen wir damit um? So. Und das Ganze ohne, das kann man glaube ich sagen, ohne jetzt irgendwie sowas wie manifeste Aliens zu sehen oder sowas. Da kommt nichts mit Tentakeln oder sowas auf die Erde, sondern das Ganze spielt sich in so einer komischen Zwischenebene ab, in der diese 5 PhysikerInnen in so eine Virtual Reality reingeworfen werden, weil sie alle irgendwie in die Hände so einer komischen Computer-VR-Brille geraten und dann treffen sie sich in irgendwelchen Tudor- oder Renaissance-Zeiten und da schwirrt irgendwas rum, was irgendwie alles ganz merkwürdig ist, sowas. Und
das ist eines der Geheimnisse dieser Serie, dass halt so fortschrittliche, sehr fortschrittliche VR-Brillen auf einmal bei bestimmten Figuren liegen und sie tauchen darüber in Welten ein und bei diesen Welten, in die sie eintauchen, die sind teilweise sogar recht lustig. Da fand ich, da haben sie so ein bisschen zum ersten Mal in der Serie, die am Anfang sehr, sehr ernst ist, wo es da in der chinesischen Kulturrevolution noch spielt, da tauchen sie auf einmal so ein bisschen ein in so eine Komik teilweise auch, in so eine gebrochene Komik. Aber ich habe mich auch bei diesen Welten, bei diesen VR-Welten gefragt, ob da irgendwie die Hälfte des Budgets reingeflossen ist, weil die sind ziemlich fett, aber auch ein bisschen künstlich. Wie fandst du denn insgesamt den Look der Serie? Also sieht man Three-Body-Problem diese 200 Millionen Dollar an?
Mal mehr, mal weniger. Also ich finde, immer in den technischen Aspekten sieht man diese 200 Millionen durchaus. Also immer dann, wenn es im Wissenschaftskosmos spielt. In diesem Kostümkosmos dieser VR-Realität weiß ich gar nicht. Es ist teilweise, wirkt das so ein bisschen oberflächlich kostümiert, aber der Look ist wirklich hochklassig und auch gerade, also allein schon diese VR-Brillen, die sie haben, steht das demnächst in irgendwelchen Filmmuseen drin oder Streaming-Museen drin.
Sieht sehr schick aus, ja, ist ein schönes Designobjekt.
Schönes Design auf jeden Fall. Und es sind viele Designobjekte da drin, ist aber auch viel All-Day-Life drin, also ohne große Shishi, spielt halt auch einfach im Alltag, es spielt in Bars und auf Straßen und so weiter. Also ich glaube, der Look ist ein wichtiger Aspekt, aber der überlagert nicht die Story und die Story überlagert nicht den Look. Es ist einfach, ich finde, es ist eine sehr, sehr gelungene Melange.
Ja, es ist auf jeden Fall keine Serie, also manchmal sagt man ja, ich habe diesen Look geliebt, ich bin in diese Welt abgetaucht. Es ist eine relativ konventionelle Welt, ja. Die ist hochwertig gefilmt. Die ganzen Effekte sehen ziemlich gut aus, muss man sagen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Three Body Problem so einen ganz eigenen Look erschaffen würde, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Silo oder so, wo ich dachte, ich habe mich in den Look verliebt von diesem Untergrund-Silo. Das ist schon eine relativ normale heutige Welt, aber es gibt wirklich tolle Effektsequenzen. Ich sage nur vielleicht, wenn wir diesen Podcast senden, ist diese Serie ja schon eine Woche on. Ich sage nur, es gibt eine Action-Szene mit dem Schiff, die finde ich enorm. Also da frage ich mich wirklich, wie sie das gemacht haben. Und es gibt ein paar von diesen sehr, sehr effektvollen Momenten. Aber ich verstehe auch Kritiker, die sagen, die Serie sieht mir ein bisschen zu kühl aus.
Finde ich nicht. Also das, mir ist sie an keiner Stelle zu kühl. Ich finde immer, dass sie hat auch eine gewisse Farblichkeit, also so einen eigenen farblichen Look, so eine Stringenz, so einer kolorierten Düsternis, die da ganz oft stattfindet. So, ich habe da wirklich nichts dran. Ich habe an dieser ganzen Serie sehr, sehr wenig auszusetzen. Ja. Ich weiß aber eben auch, ich habe zum Beispiel für den Tagesspiegel darüber geschrieben, die Redakteurin gehört zu der Fraktion, die das schon gesehen hatte, also gelesen hatte, das Buch, und meinte, deswegen sei sie ein bisschen enttäuscht. So, ich habe dann auch versucht, das zu eigen zu machen, habe versucht, das ein bisschen zu transzendieren sozusagen von meiner Tatsache, dass ich es nicht selber gelesen habe. Habe dann auch gehört, dass es dass im Buch zum Beispiel überhaupt null Humor drin ist. Mhm. Also das nimmt sich diese Serie in der Verfilmung wahr. Ich finde es sehr, sehr angenehm, dass sie nicht mit Stars arbeitet, also dass sie sich überhaupt keine großen Gesichter, schon ein paar bekannte Gesichter aneignet, so, dass die es gibt dann auch sich.
Zwei Darsteller aus Game of Thrones.
Genau. Es gibt sogar vier.
Es gibt Liam Cunningham, also ja. Der diesen Oberboss da von dieser Geheimorganisation spielt. Und es gibt natürlich John Bradley, das war der.
Jack Bradley.
Jack Bradley, ja. Genau, das war der Samuel Tarly.
Ja, ne? Aber Fabian from Being Stars, also das sind halt, natürlich kennt man ja. Die aus dem Game of Thrones Kosmos, und da sind noch mehr, also es spielt auch noch Jonathan Pryce mit zum Beispiel.
Oh, Jonathan Pryce
so
natürlich,
als, klar. Als so ein ja. Komischer, so eine Art, weiß nicht, so ein Bill Gates-artiger, so ein Kraken, also oh, so wie die rechtspopulistische Karikatur eines Bill Gates, die er spielt.
Jonathan Pryce ist ja einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, der hat in dieser, ich glaube es ist Folge 4, hat er eine unfassbar tolle Szene, wo er kommuniziert über ein Sprechgerät,
ja.
Ein Funksprechgerät, ja. Wo ich dachte, das war wahrscheinlich sogar meine Lieblingsszene in der ganzen Serie. Aber es hat natürlich auch wieder mit Jonathan Pryce zu tun, wie er sowas spielt.
Ja, aber das ist, wenn man so will, ist das der einzige Superstar.
Genau.
So. Ansonsten sind das, also deswegen zähle ich jetzt auch keine Namen auf oder sowas. Das würde, glaube ich, die Leute eher ermüden, und viele kennen es dann eh nicht. So, aber es ist halt, darüber lebt die Geschichte nicht. Die Geschichte lebt durch die Geschichte und wie sie diese Geschichte illustriert haben. Und das macht sie, ich finde tatsächlich, das ist eine Serie, die ich im absolut oberen Drittel dieses seines Genres ansiedle. Und dass es so viel Geld gekostet hat, steht auf einem Blatt, dass es aus diesem Geld aber auch einiges gemacht hat auf dem anderen.
Also ich habe auch, nachdem ich nach den ersten drei Folgen schon gedacht habe, okay, ich glaube, die scheitern hier, muss ich sagen, ich habe es danach mit großer Spannung und wachsendem Interesse durchgeguckt, weil ich einfach die Plot-Ideen in diesem ganzen Ding, und die stammen wahrscheinlich aus dem Roman, deswegen war der auch so erfolgreich, aus den Romanen, weil ich die sehr verfänglich finde. Ne? Also zum Beispiel diese Ideen, wie bereitet man sich kollektiv, wie arbeitet die Menschheit zusammen oder eben nicht, wie bereitet man sich auf etwas vor, was vielleicht erst in langer, langer Zeit passiert. Das sind so ein paar Fragen, die in diesem Stoff drinstecken, die ich sehr, sehr interessant behandelt finde. Und ein bisschen Abstriche mache ich. Ich fand sie auch gut. Ich gebe der Note, ich würde ihr wahrscheinlich die Schulnote 2 geben. Ein bisschen Abstriche mache ich bei diesen persönlichen Geschichten. Und das war zum Beispiel auch in der Spiegelkritik. Das war eine der ganz wenigen, die ich gelesen habe, die es eher verrissen hat. Die meinten, ja, diese Beziehung zwischen den nebenbei ziemlich gut aussehenden, coolen Physikern, also wenn alle Physiker so cool und so gut aussehen und so smart wären wie diese fünf relativ jungen, sagen wir so in den 30ern, Anfang 30ern, Hauptfiguren, dann würde wahrscheinlich jetzt das Studienfach Physik einen großen Boom erleben und die Physiker sind die nächsten Bachelor oder so in den nächsten Reality-Shows. Die fanden, also die Kritik, die eher negativ eingestellt waren, die sagten, ja, diese Beziehungen zwischen den Figuren sind so ein bisschen soapig. Hast du die Kritik, kannst du die teilen?
Oder? Ja, ja, also gerade weil sie nicht der literarischen Vorlage entspricht, ist das natürlich, hat es Soap-Elemente, aber bitte, wie soll das denn irgendwie seine Haken werfen ins Publikum? Ja. Du kannst keine Physik-Serie machen, das checken die Leute nicht. Und auch auf der Enterprise, die wirklich, oder dann später, also in diesem ganzen Star Trek-Universum, geht es immer extrem viel um theoretische Physik. Und deswegen wurde da ja auch quasi der Touchscreen schon erfunden, als es das hier noch gar nicht gab und so weiter. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch da Liebe und Freundschaft und alles. Sonst funktioniert so eine Serie einfach nicht. Und deswegen würde ich das dieser Serie überhaupt nicht zum Vorwurf machen.
Die Frage ist, haben sie es gut gemacht? Haben sie die Liebe gut eingebaut? Hat dich das berührt, die Beziehungen zwischen den Figuren?
Nee, hat mich gar nicht so besonders. Ich habe das als Gleitmittel empfunden. Aber wenn der Spiegel es kritisiert, glaube ich, bin ich mit meiner Kritik, dass es positiv ist, schon mal richtig, weil der Spiegel macht immer das Gegenteil von der Realität eigentlich. Also die wollen halt nur gegen den Strich bürsten, das ist deren Quintessenz, und deswegen stört mich das gar nicht, dass die da eine andere Sicht drauf haben. Ich glaube, das ist meine. Ich kann meine mit meiner Sicht und meinen alternativen Fakten unterstreichen.
Alternative Fakten von Jan Freitag. Also ich glaube, was ich bis jetzt gelesen habe, es ist tatsächlich so ein bisschen gespalten. Es gibt auch viele Leute, die enttäuscht sind von der Serie, aber es gibt ja auch unglaubliche Hater von Bernhoff und Weiss für die letzten beiden Game of Thrones Staffeln. Kann ich auch zum Teil nachvollziehen. Aber ich habe auch eine gute Serie gesehen, und man verreckt, glaube ich, nicht zu viel, wenn man sagt, das endet ziemlich mittig. Das müsste eigentlich weitergehen. Also wenn die jetzt sagen, es ist ein großer Flop, kein Mensch hat sich diese 200 Millionen Dollar teure Produktion angeguckt, und deswegen, liebe Mr. Bernhoff, lieber Mr. Weiss, müssen wir leider diese Serie aus unserem Portfolio kicken, gezeichnet Netflix, dann würde man sich schon als ZuschauerIn ein bisschen verarscht vorkommen, weil die Erzählung eigentlich in der Mitte abbricht.
Und es ist nicht zu erwarten. Dafür ist, ich glaube tatsächlich nicht, dass diese Serie floppen wird. Dafür hat sie jetzt schon zu viel Wasser aufgewirbelt. Ich glaube, ein Faktor, der eine Rolle dabei spielen könnte, sind die politischen Diskussionen um diese Serie, weil jetzt spreche ich ihn wahrscheinlich wieder falsch aus, Liu Xiaoshen. Gilt als, obwohl er jetzt mittlerweile nicht mehr in China lebt, gilt er als ein bisschen als Regime-Apologet, was die aktuelle chinesische Politik betrifft. Er hat sich irgendwie mehrfach dazu geäußert, dass die Insel
also nach in Südchina- dem Motto, Demokratie taugt nichts.
Nein, das so nicht. Er hat halt einfach, er bezieht positiv Stellung zu chinesischen Staatsdoktrinen, wie zum Beispiel einigen Inseln im südchinesischen Meer, der Politik im Umgang mit den Uiguren und sowas. Da hat er sich immer mehrfach dazu geäußert, dass die Partei immer recht hat und so. Nicht so explizit, dass er irgendwelche Pamphlete verbreitet hat, aber immer wieder so in Interviews und sowas hat er sich in diese Richtung positioniert, dass es halt in den USA sogar Stimmen von politischer Seite gab, dass die Serie da nicht gezeigt werden dürfe oder sowas. Ist natürlich eine Nummer drüber, aber das polarisiert sehr, und man kann sich fragen, hat das was damit zu tun, dass da auch wieder gesteuerte Anti-PR lanciert wurde, damit es mehr Aufmerksamkeit gibt? Ist da wirklich was dran? Dem bin ich nicht auf den Grund gegangen, aber das ist eine politische Debatte, die gerade schwelt, und ob die der Serie noch zu irgendeinem Zeitpunkt zusetzen wird, weil da bestimmte Leute in Anführungszeichen oder in Klammern Trump darauf springt, das wird sich zeigen, sowas, ne? Aber das kann man nicht unbeachtet lassen dabei.
Also ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob Three Body Problem zu einem Hit oder zu einem ausreichend großen Hit bei Netflix wird. Vielleicht, wenn ihr die Sendung hört, wir zeichnen diesmal eine gute Woche vorher auf. Weiß man dann schon ein bisschen mehr über irgendwelche Netflix-Charts oder so? Ich weiß nur, ich war am letzten Wochenende mit meiner Tochter im Kino in Dune 2. Auch großes Science-Fiction-Werk. Und da lief tatsächlich einen Werbespot für Three Body Problem. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich für eine Netflix-Serie im Kino einen Werbespot gesehen habe. Andererseits habe ich so ein bisschen die großen beleuchteten Plakatwände in der Stadt vermisst, und jetzt auch bei Netflix am Starttag. Wir zeichnen am Starttag auf, war es jetzt nicht ganz vorne, aber vielleicht haben die den Algorithmus noch nicht richtig programmiert, ich weiß es nicht.
Ich auch nicht, war witzigerweise gerade in Prag, und da ist es
plakatiert. Das ist fett.
Ja, nicht fett, aber ich habe es da gesehen, also okay. ich habe da Plakate gesehen. Gut. Sollten wir jetzt auch nicht
tiefer einschauen.
Wir sind gespannt.
Und eigentlich hoffen wir beide auf eine zweite Staffel, weil wir gespannt sind, wie es weitergeht.
Ja, unbedingt. Also es ist definitiv nicht auserzählt, diese Geschichte in der jetzigen Form.
Gut, dann kommen wir zur zweiten amerikanischen Serie. Das ist die Serie Sugar. Ist eine Apple TV Plus Serie. 8 Folgen, 35, die meisten sind 35, schlanke 35 Minuten lang, nur die erste ist 50 Minuten. Die startet am 5. April mit einer Doppelfolge bei Apple TV und wie ihr es ja von Apple TV leidgeprüft oft gewohnt seid, wird danach im Wochenrhythmus weitererzählt. Das heißt, für diejenigen unter euch, die immer warten, bis alle Folgen vorliegen, ihr müsstet bis zum 17. Mai warten, bis Sugar komplett bei Apple TV Plus vorhanden ist. Ja, worum geht's in der Serie? Sugar ist eine sehr kunstvolle Hommage an das alte Detektivfilmgenre aus den 40er Jahren, also die sogenannte, in Deutschland sagt man schwarze Serie oder man sagt auch Film Noir. Und diese Serie spielt dort, wo dieses Genre mehr oder weniger herkommt, nämlich in Los Angeles. Der Privatdetektiv und Anzugträger John Sugar, gespielt von dem großartigen Colin Farrell, untersucht das oder wird engagiert von einem alten Hollywood-Mogul, einen Produzenten, der soll das mysteriöse Verschwinden von seiner Enkelin Olivia Siegel untersuchen. So ein klassischer schwarze Serie-Plot. Und bei seinen Ermittlungen stößt dieser John Sugar auf Geheimnisse der Familie, auf viele Ungereimtheiten, auf viele verästelte Rätsel, wie es eben auch mal immer Teil dieser schwarze Serie-Plots sind. Einige liegen lange zurück, über einige will keiner sprechen. Und so begleiten wir diesen John Sugar auf dieser Reise durchs heutige Los Angeles, die aber ganz oft sehr, sehr retro aussieht. Und nicht nur, weil er einen eleganten dunklen Anzug und eine Krawatte immer trägt, sondern auch, ja, weil viele klassische LA-Motive aus diesen alten Zeiten auch eingefangen werden. Jan zuckt schon so ein bisschen. Ich glaube, du möchtest etwas dazu sagen.
Nee, nicht nur das. Also es ist hat nicht nur so ein Retro-Look, sondern es zappt auch immer wieder so Szenen aus alten schwarz-weißen Hollywood-Filmen da rein mit irgendwelchen Hollywood-Größen, deren Namen ich jetzt nicht benennen kann.
Humphrey Bogart kennt, glaube ich, jeder.
Ich weiß auch gar nicht, ob der
ist. Der ist auch dabei.
Der ist auch dabei, okay, alles klar, wundert mich nicht so. Aber das war so, das arbeitet auch stark mit diesen Elementen einer dass nicht nur der Look reproduziert wird, sondern dass er richtig untergemischt wird. Und dadurch kriegt es so eine ganz eigene Philip Marlowe-Ästhetik, die um jetzt gleich mal in die Bewertungsebene einzusteigen, die einen schon ganz schön packt. Also es ist vieles an dieser Serie, was so stilistische Elemente betrifft, die sind absolut fesselnd, finde ich. Also es ist so die Kameraführung, die Perspektiven. Man sieht manchmal filmt es über Tablet oder irgendwelche spiegelnden Gegenstände in die Gesichter rein, manchmal über drei, vierfache Spiegelungen und so weiter. Es ist immer, die Kamera bewegt sich manchmal mit, manchmal bleibt sie starr, manchmal rutscht sie runter oder manchmal ist es dann irgendwie eine Vogelperspektive. Es ist immer eine kreative Kameraperspektive drin, von der ich ganz selten das Gefühl habe, die ist jetzt selbstreferenziell. Also die wollten wir jetzt auch noch haben, sondern die korrespondiert ständig mit der Handlung und mit den Emotionen der Protagonisten kann man sagen, weil es ist eine sehr... Es gibt ein paar Frauen, aber es ist eine Männerserie auf jeden Fall, also was den Cast betrifft. Und auch so alles, so Atmosphäre, Ausstattung, finde ich alles, ist alles grenzwertig geil.
Ich habe mich eigentlich so auf den ersten Blick in diese Serie verliebt. Also Sugar bekommt bei mir dieses Jahr den Tokyo Vice Award für die beste erste Serienfolge. das hat ja damals Michael Mann gemacht. Und dieses Mal hier bei Sugar ist der City of God Regisseur, da habe ich auch nachgeguckt, wie man ihn ausspricht, der Brasilianer Fernando Meirelles geschrieben.
Ja, okay,
ne? Und das ist ja ein ganz, ganz renommierter Regisseur, der hat solche Sachen gemacht wie Die zwei Päpste, Der ewige Gärtner, Stadt der Blinden, ein paar große Filmklassiker, und der hat nicht bei allen Folgen Regie geführt, aber ich glaube so bei der Hälfte ungefähr, und ich habe gedacht, was ist für ein geiler Regisseur, ne? Also was macht der für tolle Bilder? Wie geil ist das geschnitten? Und dazu halt noch Colin Farrell, der nicht umsonst von allen großen Regisseuren, von Yorgos Lanthimos bis Terrence Malick, immer wieder gerne als Leading Man genommen wird. Ich finde, der Farrell, den sieht man auch einfach gerne zu.
Du nicht so? Du, es ist ein super Schauspieler. Er hat, glaube ich, über die gesamten, wie viele Teile sind es?
Acht
Folgen hinweg hat er 7,5, glaube ich, denselben Dackelblick. So, das ist einfach, er ist so ein Dackelblick-Typ die ganze Zeit, und diesen Dackelblick legt er auch nicht ab, den legt er in keiner Situation, also selbst ob es Stress gibt oder
soft wird.
Er hat ihn einfach, ging mir manchmal ein bisschen auf die Nerven, und ich habe auch tatsächlich, also so über Colin Farrell transportiert sich einer meiner grundlegenden quasi Kritikstränge an dieser Serie, die mich wirklich stört, weil ich mag einfach diese einsam, schlagfertigen, wohlriechenden, alles können einsam Wölfe nicht, die durch die gesamte Geschichte durchführen, immer so eine Steadiness in der Emotionalität haben, irgendwie immer genau wissen, was passieren wird in der nächsten Sekunde. Er hat Probleme, er hat ein medizinisches Issue, es ist nicht, bei weitem nicht alles perfekt an ihm, aber er gibt tatsächlich ganz selten mal die Kontrolle über das, was er als Figur macht und das, was er als Rolle dabei einnimmt, ab. Es ist immer the male star is always irgendwie in charge.
So. Ja, aber gut, Jan, das ist eine Hommage-Serie. Das ist eine Hommage an die schwarze Serie, an diese Figuren, wie sie Raymond Chandler oder Dashiell Hammett erfunden hat, also an diese Detektivfiguren. Der ikonischste natürlich Humphrey Bogart. Wenn du eine Hommage-Serie machst, entweder du machst als Komödie, weiß nicht, Steve Martin hat schon in den 80er Jahren Tote tragen keine Karos gemacht und hat sich darüber übrigens auch mit so Zwischenschnitten aus den alten Filmen. Und es gibt natürlich unzählige Hommagen, filmische Hommagen, einfach weil diese Genre so einflussreich ist, sowohl als Literatur als wie auch als Film, aus allen möglichen Jahrzehnten. Also ich meine, Chinatown mit Jack Nicholson war eine 70er-Jahre-Hommage. Wir kennen, The Black Dahlia, L.A. Confidential aus den 90er oder Nullerjahren. Du kannst, glaube ich, es sei denn, du machst eine Persiflage, kannst du diese Figuren des einsamen Detektivs nicht irgendwie jetzt als moderne Figur erzählen?
Nö, aber dann musst du halt wissen, Mann. Aber dann musst du wissen, worauf du dich einlässt. Ja. Und diese Serie lässt sich darauf ein, dass sie Stars aus einer Zeit reproduziert, in der Frauen ins Bett oder an den Herd gehörten.
Figuren, und so, ja.
Figuren, also, genau. Nee, in der Realität ja auch. Also das war einfach eine maximal sexistische, misogyne Zeit. Und die Stars dieser Serien, in der es gab da keine weiblichen Detektivinnen natürlich, es waren alles Typen. Und es waren alles Womanizer und es waren alles Leute, also gab natürlich mal Ausnahmen sowas, aber in der Regel waren das immer alles Macher, alles Könner, alles Supertypen. Und die gehen mir einfach tendenziell heutzutage auf den Sack.
Aber Supertypen und Alleingänger, die gleichzeitig gebrochene Figuren waren, weil sie eine gewisse Traurigkeit, einen gewissen Zynismus transportieren. Und das war ja das Besondere damals an der schwarzen Serie, also an diesen Romanen, die ab 1939, glaube ich, ist der erste geschrieben, der erste Raymond Chandler. Das war ja damals praktisch das Neue, dass das eben keine positiven Helden waren, sondern gebrochene Figuren.
Ja, irgendwie auch traurig, White Tears und so weiter. Klar, es ist halt, ich will das auch
man
nicht
alles. Du musst da Bock drauf haben, das stimmt.
Du natürlich musst da Bock drauf haben, ich will das auch nicht alles zu klump reden. Also es ist ja, ich finde es nach wie vor, es ist eine gut gemachte Serie im Sinne dieser Reminiszenz an alte Zeiten, macht sie das hervorragend, aber ich weiß nicht, ob ich diese Reminiszenz an alte Zeiten wirklich noch sehen will heutzutage und ob ich jemanden sehen will, Colin Farrell steigt damit ein, dass er irgendwie einen harten Cut an seinem Arm hat, den er sich mit Sekundenkleber zuklebt und dabei irgendwie so mit seinem Dackelaugen ein bisschen auf die Zähne beißt. Man hat fast das Gefühl, er könnte Schmerzen haben, aber pah, ist mir doch egal, ich bin doch John Sugar, das knackt der Name. Und das ist so, das ist einfach, es ist aus einer alten Zeit. Und wenn du das tatsächlich als Retro-Nostalgie labelst, okay, dann machen sie das und sie machen das sehr gut, es ist herausragend gefilmt. Mir geht es trotzdem auf die Nerven. Mhm. Also so, ich würde diese Serie nicht weitergucken, weil ich diese Art von weißer Männlichkeit will ich nicht mehr sehen. So, das hatte seine Zeit und wenn man in Nostalgie schwelgen soll, kann man sich die alten Schinken nochmal angucken. So. Ich finde es einfach bei aller Ästhetik und bei aller gelungenen filmischen Umsetzung, finde ich es maximal überflüssig, dieses Format.
Okay, das ist ja jetzt eine ganz schöne Reise, die du hier gemacht hast, weil am Anfang, erstes Statement hat sich jetzt sehr, sehr positiv angehört zur Serie.
Und ästhetisch.
Jetzt sagst du, also rein ästhetisch.
Ästhetisch herausragend.
Und so, wenn dann das
erzählerisch
reicht.
Interessiert sich Batsch nicht. Erzählerisch ist es auch vom Skript her und sowas, es ist überhaupt nicht unschlüssig oder sowas. Es ist alles sehr, sehr souverän gemacht, aber ich will solchen Typen nicht mehr beim Typen sein zu gucken.
Okay. So. Dann müssen wir, glaube ich, auf ein anderes Thema kommen.
Unbedingt.
Nämlich, ich meine jetzt nicht zum nächsten Thema, sondern ich finde, das ist einfach auch eine wunderbar, also erstmal muss man sagen, am Ende, du hast glaube ich nicht bis zum Ende geguckt, nee. Gibt es einen ziemlich irren Twist, der auch nochmal diese Figur in einem anderen Licht erscheinen lässt.
Okay.
Mehr darf ich aber darüber nicht sagen. Was ich aber toll finde, ist, diese Serie ist eben auch inhaltlich, also wenn du so wie einzelne Szenen gebaut sind, ist das eine unglaublich clevere Hommage an das Kino. Also keine Ahnung, er geht zum Arzt und lässt sich untersuchen und da wird so eine Szene aus mit Kurt Russell aus John Carpenter, das Ding aus einer anderen Welt, so eine Ekelszene reingeschnitten. Oder noch mehr begeistert hat mich eine Szene, es gibt eine Retrospektive eine von alten Hollywood-Filmen von diesem alten Produzenten in einem alten Hollywood-Premierenkino, wo dann auch wieder so Szenen dazwischen geschnitten werden, wie da so die ehemaligen Stars bei diesem gleichen Kino, was es heute noch gibt, ankommt. Und dann siehst du den John Schuker im Vorführraum, weil in dem Vorführraum gibt es Überwachungskameras des Eingangs. Und auf der einen Seite schaut er sich praktisch an, wer da zu dieser Premierenfeier kommt. Also hat es eine detektivisch-erzählerischen Funktion, diese Szene. Auf der anderen Seite unterhält er sich mit dem Projektor, also mit dem Mann, der da im Projektorraum sitzt, über Filme von Kurosawa und Godard. Also es ist eine derartige schlaue Doppelbödigkeit zwischen dieser Detektiverzählung und dieser Kino-Hommage. Und solche Szenen gibt es öfter. Und ja, das finde ich einfach toll.
Ich finde es auch toll. Und ich finde auch, der Mireles macht das toll. So, ja. Der kann sowas sehr, sehr gut. Der kann auch verschiedene Ebenen aufklappen und die miteinander einfließen, also durcheinander fließen lassen und sowas. Es ist auch tatsächlich, ich debattiere ja manchmal ein bisschen zu viel über Metaebenen. So. Die sind, ja. Da lege ich manchmal ein bisschen zu viel Wert
Wenn
drauf.
Wenn dich eine Serie politisch stört, dann wirst du nicht mehr Freund der Serie.
Da werde ich nicht mehr, genau. Dann komme ich da nicht, irgendwann verliere ich den Bezug dazu. Dann kann ich da nicht mehr emotional andocken. Das ist ja, die Serie ähnelt ja in vielerlei Hinsicht diesem Netflix-Thriller The Killer mit Michael Fassbender. Also sowas, nicht was die Ästhetik betrifft, ja, oder sowas, aber was die Konstellation eines.
Der einsame männliche Wolf.
Genau, der sich halt irgendwie so durch die Widrigkeiten des Lebens schlägt. Und, ja. Und das, also von, also ich habe damals auch dasselbe gehabt. So ästhetisch, atmosphärisch, wunderbar. Aber ich will dem Typen nicht dabei zusehen, okay, wie er das macht, was er macht. So, und das ist halt, aber das ist halt mein Ding. Also es ist irgendwie so mein Problem, dass ich mit solchen Formaten habe. Deswegen komme ich da nicht rein. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es hochgelobt wird. Ich weiß gar nicht, wann läuft das jetzt nächste Woche an, ne?
Ja, Zeit ist ja relativ, wenn man einen Podcast aufnimmt. Es drauf an.
Am 5.4.
Es läuft, hatte ich am Anfang schon gesagt, ab 5. April mit einer Doppelfolge. Ich glaube, wenn ihr die erste Folge euch anschaut, wisst ihr relativ schnell, ob das eine Serie für euch ist. Ich weiß auch nicht, wie das mit diesen Zwischenschnitten, mit diesen Klassikern, die immer wieder in die Szenen geschnitten werden und mit denen wie so kurze Blinklichter da so auftauchen. Manchmal habe ich mich auch gefragt, hätt's das überhaupt gebraucht? Also das macht das Ganze natürlich unheimlich arty, aber es nimmt natürlich auch ein bisschen Tempo aus der Erzählung. Auch da wird es wahrscheinlich wieder Leute geben, die sagen, genau das finde ich toll, und andere Leute sagen, ach, hätte man auch weglassen können, dass es eine Retro, eine Hommage-Serie ist, hätte man auch ohne diese Ausschnitte aus alten Schwarz-Weiß-Filmen verstanden.
Um Gottes Willen, wenn die weg wären, dann würde dem massiv was fehlen. So, das würde mich stören. Ich muss auch noch mal einmal einschränken. Die ist nicht frei von relevanten Frauenfiguren da drin. Also vor allem seine Chefin gewissermaßen. Also die ihm seine Aufträge besorgt. Er ist ja so ein professioneller Menschenwiederfinder. Das wird ja auch am Anfang auch mit so einem anderen Fall angedeutet. So, das ist eine ganz tolle Figur, die da drin spielt, die ihm auch so ein bisschen abpuffert. So, deswegen.
Gespielt von der, ich glaube sogar britischen Komikerin Kirby.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob sie
Sandman.
Nicht...
Kanntest du Kirby?
Nee, aber ich habe mich gefragt, ob sie, weil sie nur einen Vornamen hat, ob sie irgendwie sowas ist wie eine Rapperin oder sowas.
Nee, ich glaube, sie ist vorwiegend durch komische Formate bekannt. Naja, und dann habe ich mich auch wieder gefreut, Amy Ryan, sie spielt diese abgefragte Ex-Rockstar, also ist so eine Art Freundin von ihm, eine Begleiterin, ist eine ganz tolle Schauspielerin, bekannt aus The Wire oder als Therapeutin aus der letzten Staffel von In Treatment, als Supervisorin, James Cromwell aus Succession und unzähligen, keine Ahnung, schon Six Feet Under und sowas, ne, spielt diesen alten Hollywood-Mogul Anna Gunn aus Breaking Bad, also es gibt viele sehr gute SchauspielerInnen in diesem Format.
Ja, und ihr solltet euch jetzt auch so mein Gen X-Gegrummel hier nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Das sind tatsächlich Befindlichkeiten, die mich sehr persönlich betreffen, aber es ist, glaube ich, am Ende ist es einfach wirklich eine gute Serie.
Es ist
eine
Geschmackssache, ja.
Auf jeden Fall.
Und es ist eine sehr besondere, ich meine, du weißt, wir leiden ja oft gemeinsam an der Tatsache, dass wir so viele Krimis besprechen, ja. Also gucken und besprechen müssen. John Sugar, ich sag's auch schon John Sugar, also die Serie heißt nur Sugar. Sugar hat mich irgendwie, hat mir viel Freude gemacht,
ja, okay.
Also die Serie, auf jeden Fall. Ich habe die sehr, sehr gerne geguckt.
Nee, aber ich finde, es ist auch eine fantastische Überleitung, wenn du nicht noch irgendwas
Freude,
Wichtiges...
Nein, wir können jetzt zu etwas, was sich, glaube ich, stark über Freude definiert, übergehen.
Ja, aber wo ich auch mich selber jetzt komplett widerspreche, das ist jetzt echt die Dialektik meiner eigenen Kritikebenen, sowas,
darauf
weil ich halt...
Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Männerfiguren bei Guy Ritchie.
Bei Guy Ritchie, The Gentleman. 8 Teile läuft bereits bei Netflix. Du wirst mir jetzt sagen, wie lange das pro Teil war. Ich habe das überhaupt nicht verstanden.
41 bis 67 Minuten.
Siehst du, toll.
Ich habe tatsächlich die ganzen Laufzeiten mir angeguckt.
Ja, also der Guy Ritchie, der nächste Streich des großen Theaterregisseurs der organisierten Kriminalität, wenn man das so nennen wird, hier wird der UN, sollte also ein Peacekeeper, UN-Peacekeeper Eddie Horniman, absurder Name, überraschend zum 13. Duke of Halstead, irgendwie eines von, 21 Grafschaften, die es in England immer noch gibt. Die
hast du geschaut, ob es das wirklich
die gibt? Gibt's nicht.
Also es liegt in der Serie wohl so im Nordwesten, also so bei Liverpool
ja,
irgendwo.
Genau. Nee, die gibt's nicht. Also diesen Duke gibt's nicht. Das ist ein Fantasy-Duke, aber davon gibt's halt noch so einen Sack und die sitzen dann irgendwie, glaube ich, auch im Oberhaus oder sowas und haben immer noch politische Macht. Das ist ja das britische System, das Adelssystem ist ja immer, das ist ja so festgehakt in seiner eigenen Vergangenheit. Auf jeden Fall erbt er mit dem Titel auch das Anwesen und die Ländereien von seinem Vater. Inklusive einer, und das kann man, glaube ich, diesen Plot-Twist kam und muss man an dieser Stelle schon sagen, inklusive einer Grasplantage, die der Vater unter seinen Ländereien betreiben lassen hat, muss man als, was ist da die grammatikalisch korrekte Form, also das hat er nicht selbst betrieben, sondern hat es vermietet an organisiert Kriminelle, weil die Adligen halt von ihren Ländereien allein nicht mehr so gut leben. Und hier kommt sein koksender Bruder Freddy ins Spiel, der ganz fantastisch gespielt wird von Daniel Inks.
Du hast vergessen zu sagen, die Hauptfigur wird von Theo James gespielt, bekannt aus der zweiten White Lotus Staffel zum Beispiel.
Ja, stimmt. Also so auch mittlerweile auch schon erste Garde der Darstellerin so. Und der ist eigentlich der Ältere, hätte also dieses Anwesen eigentlich erben müssen. Also
der
Titel,
Verrückte,
so.
Der Drogenabhängige.
Ja. Gibt aber kein Gesetz, das das verhindert. Das war halt immer nur so Primogenitur oder sowas, wie das heißt. So ein ungeschriebenes Gesetz. Und der ist bei Liverpooler Gangstern, also eben Stichwort Nähe zu Liverpool, mit 4 Millionen Euro für insbesondere seinen Drogenkonsum und seine kleinen schmierigen Machenschaften verschuldet, die jetzt eingetrieben werden sollen. Und sein Bruder hilft ihm dabei, weil er nämlich auf Teufel komm raus möchte, dass dieses kriminelle Geschäft unter seinem neuen Anwesen endet. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Er versucht einerseits seinem Bruder durch diese kriminelle Szene zu unterstützen, zu helfen, so, weil das ist die total durchgeknallte Superknalltüte. Und muss sich gleichzeitig mit der organisierten Kriminalität auseinandersetzen, um sich von ihr lösen zu können. Und dabei hilft ihm so eine, weiß nicht genau, was das ist. Es ist so eine Spin-Doktorin namens Susie. Ich weiß nicht, kanntest du die? Kaya Scodelario oder Scodelario?
Kaya Scodelario, ja. Die ist aus irgendeinem Jugendformat, irgendwie, also so einem Coming-of-Age-Filmreihe, glaube ich, bekannt, habe ich gelesen. Aber ich kannte sie nicht.
Nee, also ich kannte sie
nicht. Übrigens glaube ich, dass er auch nicht mit 4 Millionen Euro in der Kreide stand, sondern wahrscheinlich mit 4 Millionen Pfund, weil die mit Euro hätten die Gangster wahrscheinlich nichts anfangen können.
Nee, das stimmt.
Ich weiß nicht, vielleicht kann man die einfach so umtauschen. In der Bank 4 Millionen Euro.
Nee, werden schon Pfund sein.
Gib mir Pfund.
Ja, plus Interest, also nochmal dasselbe in Zinsen obendrauf und so. Und das ist so die Geschichte verfolgen wir jetzt so durch Guy Ritchies übliche Eskalationsspirale, so eine maximal ästhetisierten Gewalt, die allerdings, das ist so ein neuer Move, hat er früher nicht gehabt, eine Reihe unglaublich toller Frauenfiguren dabei hatte. Also so, es ist immer noch ein Männerformat und es ist so ein bisschen bipolar, würde ich mal sagen, dass ich von Guy Ritchie Männerformate mag und von Mireilles anscheinend nicht so. Aber das ist also diese Farce aus absurden Typen und absurden Geschichten, die sie in absurden Konstellationen durchleben, irgendwie kickt mich die immer.
Also nur mal einen ganz kleinen Nachtrag, weil wir es bei Sugar nicht erwähnt haben. Mireilles ist der Regisseur, aber die Serie ist geschrieben von Mark Protosevich. Das ist so ein ganz klassischer, so Anfang 60-jähriger Hollywood-Autor. Der hat solche Filme wie I Am Legend, den ersten Thor-Film oder die amerikanische Version von Oldboy geschrieben. Also Jetzt bei Gentleman muss man ja vielleicht noch sagen, dass die Serie auf dem gleichnamigen Film so ein bisschen beruht. Also Guy Ritchie hat, glaube ich, 2019 oder so auch schon mit Starbesetzung, übrigens auch mit Colin Farrell, aber Matthew McConaughey, Hugh Grant war dabei.
Der hier also auch mitspielt, ganz also so am Rande.
Man sagt aber, ich habe den Film, ich habe nur mal die ersten 10 oder 15 Minuten gesehen. Der wurde auch damals recht gelobt, weil es irgendwie Guy Ritchies Rückkehr zum Gangster-Filmformat, also so sein, praktisch zu so seinem Urbesteck sozusagen, erzählerischen Urbesteck ist. Die Serie, heißt es aber, kann auch unabhängig vom Film gesehen werden. Ne?
Ja,
das ist nur die Grundidee mit diesen Weed-Plantagen auf diesen adeligen Höfen ist, glaube ich, übernommen worden.
Und die Perspektive ändert sich. Also der Film nimmt ausnahmslos die Gangster-Perspektive ein. Dieser nimmt halt so diese Mitspieler-Perspektive, also die Adelsperspektive.
Du kennst den Film? Hast du
ihn
gesehen?
Ich habe ihn damals nicht gesehen, aber ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht darüber. Und es ist auch, also du bist ja gar nicht so ein Guy Ritchie-Fan. So,
also ne? Das ist ganz witzig, weil ich habe, jeder kennt ja Guy Ritchie, also spätestens damals, als er sich in Madonna verliebt hat und die beiden geheiratet haben, waren die ja irgendwie überall präsent. Da gibt es diesen damals jungen, jetzt natürlich nicht mehr so jungen, begabten britischen Regisseur, ne? Und dann hat der mit diesen kleinen Gangsterfilmen Bube, Dame, König, Gras und Snatch und sowas, hat man gesagt, ah, das ist so cool. Im Prinzip ist Guy Ritchie ja so ein bisschen der britische Quentin Tarantino, ne? Also so jemand, der halt extrem satte Geschichten erzählt, die völlig verrückt sind, mit völlig verrückten Figuren, aber eben mit diesen Twists, mit diesen Ideen, die er in seine Geschichten packt und vor allem mit diesen unglaublichen Typen, die da auftreten, diesen Figuren, die dann auch noch teilweise unglaublich schlau, auf eine witzige Art schlau daherreden. Das sind ja alle so Parallelen zwischen Tarantino und Guy Ritchie. Kann man Batsch sagen, ja, er ist es wirklich. Aber ich kannte gar nicht so viele Filme von Guy Ritchie. Ich habe zum Beispiel diese ganzen Blockbuster, der hat 2 Sherlock Holmes Filme gemacht, Aladdin, das habe ich alles ausgelassen. Aber ich habe auf Empfehlung hin, den gibt es bei Amazon, so einen Kriegsfilm von ihm gesehen, der noch gar nicht so alt ist, der heißt The Covenant mit Jake Gyllenhaal und Dar Salim. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den könnt ihr, kann ich wirklich empfehlen. Der ist auch überhaupt nicht Guy Ritchie-mäßig, weil das sind überhaupt nicht so Knalltüten-Charaktere. Aber jetzt mit The Gentleman, ich glaube, das ist schon seine erste Fernsehserie.
Ich glaube, ja.
Er hat auch, glaube ich, die ersten beiden Folgen auf jeden Fall inszeniert. Ansonsten übernehmen da andere. Ich weiß nicht, ob er später nochmal als Regisseur einsteigt. Aber ich muss, jetzt sollten wir vielleicht mal zur Bewertung kommen.
Ja.
Also erstmal die allgemeine Bewertung ist ja unglaublich positiv. Das ist in fast allen Ländern, ich glaube jetzt immer noch, obwohl die Serie jetzt schon ein paar Wochen on ist, Platz 1 der Netflix-Charts.
Ja. Läuft Bombe so. Ist halt auch, also ist dieses Crime Candy, was er so macht. Also, dass er sich, man spürt bei ihm ständig, und deswegen, um schon in so eine Wertung einzugehen, deswegen kriegt er bei mir auch immer eine gute Note, weil er einfach, man hat das Gefühl, er und sein Team haben monster viel Spaß am Set. Bei allem, was sie da machen. Von der Kreation der Serie selbst über die Drehbuchlegung bis hin zur Umsetzung und zur Post-Production und sowas, habe ich das Gefühl, die Leute haben da richtig Bock drauf, auf das, was sie machen. Und das spürt man dieser Serie an. So, das ist bei allem Mackergehabe, was da so reinspielt und bei aller Oberflächlichkeit, die sich halt so in ihre eigene Bildgewaltigkeit verliebt und sowas, hat man immer das Gefühl, hier machen Leute was aus Leidenschaft. Und das ist ganz selten, finde ich, gerade im Action. Also wenn man sich jetzt so klassische Action wie Fast and the Furious anschaut, da hat man das Gefühl, eigentlich sind wir denen scheißegal. Die haben halt ein Brand, die haben ein Label und das wollen die durchboxen, um es möglichst profitabel auszuschlachten. Das habe ich bei Guy Ritchie halt nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, der will uns entertainen mit etwas, was ihm selber auch entertaint.
Also es gibt sehr viel Gewalt in der Serie, es gibt sehr viel Blut und wir hatten uns auch gefragt, weil wir die mit unserem knapp 14-jährigen, also noch 13-jährigen Sohn gucken, die Serie. Aber jetzt, wir fühlen uns extrem gut unterhalten und ich habe auch mit ihm gesprochen. Ne,
mit deinem Sohn oder Guy Ritchie?
Mit Guy Ritchie habe ich nicht gesprochen, mit meinem Sohn habe ich gesprochen. Also weil ich das Gefühl hatte, die Gewalt ist hier auf eine unterhaltsame Art eingebaut. Es hört sich immer blöd an, Gewalt ist unterhaltsam. Also sagen wir so, man hat nicht wirklich in den Szenen, wo Blut spritzt, das Gefühl, dass psychologisch Leid stattfindet oder dass es verstörend ist. Es ist einfach Teil der Unterhaltung irgendwie, dass irgendwas krass überzogen ist. Ne? Deswegen finde ich, ich glaube nicht, dass man, und mein Sohn meinte halt auch, nee, ich finde das einfach nur unterhaltsam und ich nehme das ab, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, nee, wenn es verstörende Gewalt ist, hätte ich gesagt, nee, guckt es nicht. Aber es ist Teil des Geschäfts bei Guy Ritchie.
Es ist Teil des Geschäfts.
Und es ist tatsächlich, ich fand es auch, ich hätte es nicht erwartet, es hat mich grandios unterhalten.
Ja, also eben genau das hat es getan. Und das ist auch, es ist eine Art von Unterhaltung, die knattert rein in deinen Kopf und dann knattert sie aber auch wieder raus. Also da träumt man nicht schlecht oder gut von oder sowas, sondern das ist dann einfach weg. So, du hast es gesehen und dann kannst du dir entweder die nächste Serie anschauen, ein Buch lesen oder Minigolf spielen gehen, sowas. Und es beeinträchtigt dein Leben nicht weiter.
Dazu passt die einzige Kritik, die ich am heutigen Tage zitieren werde. Ich habe natürlich bei Rotten Tomatoes geguckt, also bei dieser Metakritikbörse, wie die Serie ankommt. Also wirtschaftlich ist es ein Mega-Erfolg für Netflix. Die Kritikerzustimmung ist, sag ich mal, verhalten positiv mit 70%. 70% ist kein Spitzenwert. Nee. Also es gibt durchaus auch Leute, die sagen, so nach dem Motto, ja, Guy Ritchie macht Guy Ritchie-Sachen, das haben wir schon oft gesehen und hat mich ein bisschen ermüdet auf Dauer. Aber Publikum 87% positiv, die haben ja immer noch so einen Audience-Score. Das ist schon, ne, das ist eine Serie, die dem Publikum noch ein bisschen besser gefällt, noch deutlich besser gefällt als den Kritikern. Und ich finde, diese Einstellung hat ein mir unbekanntes, wahrscheinlich amerikanisches oder englisches Magazin getroffen, namens The Art Desk, die haben geschrieben, The Gentleman ist ein ununterbrochenes Fest voller überlebensgroßer Charaktere, lächerlicher Wendungen, Slapstick-Comedy und grotesker Gewalt, sodass man sich einfach zurücklehnen kann, während die Autoplay-Funktion von Netflix alles an einem überfüllten Augapfel vorbeirollen lässt. Das habe ich jetzt natürlich per Google-Übersetzer aus dem Englischen übersetzt, aber ungefähr so ging es mir auch. Also ich hasse das ja normalerweise zu konsumieren, also so einfach so Serien oder Filme zu konsumieren, sondern dem Motto, ja, war nichts Besonderes, aber es hat mich unterhalten, ne? Ich hatte eine gute Zeit damit. Aber hier bei dieser Guy Ritchie-Serie muss ich genau das, was ich sonst nicht so mag, sagen, hat perfekt funktioniert bei mir und auch bei den Menschen, mit denen ich es geguckt habe. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass viele Leute Gentlemen lieben und bin mir auch total sicher, dass es davon eine zweite Staffel geben wird.
Ja, glaube ich auch. Also im Grunde genommen bringt es uns ja auch zurück auf den Kern dessen, was so ein Fernsehpodcast oder Fernsehen- und Streaming-Podcast macht, nämlich Verbrauchertipps, wie sie früher heißen oder heute.
Verbrauchertipps. Heute. So. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich, bevor wir zur nächsten Folge, zur nächsten Serie kommen. Wer war deine Lieblingsfigur in The Gentleman? Hast du eine?
Ja, also ich fand diesen The Gospel finde ich toll.
Den Apostel, ne?
Ja, den Apostel.
Dachte ich auch so. Es gibt ja so viele verrückte Figuren, die man da nennen könnte.
Ein Gangster. Boss, einer, aber
ja,
einer,
also dem einer von vielen Gangsterbossen. Es gibt auch noch Giancarlo Esposito als Mr. Johnston.
Ja, stimmt, der natürlich ja auch, der, können wir sagen, mit Meth zu tun hat am Ende so.
Natürlich, wie bei also das war einer der großen ikonografischen oder ikonischen Gegenspieler von Walter White in
Breaking Bad.
Und es gibt noch natürlich so einen alten Guy Ritchie Buddy, den Vinnie Jones, den ehemaligen Fußballprofi, war glaube ich sogar mal Kapitän von der walisischen Nationalmannschaft, der spielt so einen Grundstücksverwalter, also es gibt viele, es gibt auch den Dar Salim, ne, den Dänen. Ja.
Tatortdarsteller in Deutschland.
Ja, ja, Radio Bremen wäre froh, wenn er nochmal zurückkommt, aber ich glaube, der war zweimal dabei und seitdem lässt er sich immer nur entschuldigen, weil er mit Guy Ritchie dreht. Aber meine absolute Lieblingsfigur war tatsächlich The Gospel oder auf Deutsch der Apostel, gespielt von einem Schauspieler, den ich vorher nicht kannte, Pierce Quiley, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, aber der ist sau cool.
Ja. Der ist sau cool, ja. Aber passt eigentlich, also eigentlich ist er kein Gangsterboss. Wenn man ihn so sehen würde, würde man eher denken, der ist halt irgendwie, der fängt gleich an zu schnorren.
Ja, es ist ein Gangsterboss, der im Gewand eines Priesters auftritt.
Ja.
Allein das ist eine typische Guy Ritchie-Figur, weil es sowas wahrscheinlich niemals geben wird.
Ja, natürlich ein bisschen angelehnt an Jules aus Tarantino, also aus Pulp Fiction, der ja auch beim Töten gerne mal irgendwelche Psalmen getrötet hat. Aber
nicht gut, im Priestergewand.
Nicht im Priestergewand, nee. Aber dann lassen wir es damit bewenden und gehen zur nächsten Serie, die auch echt richtig, richtig von hinten durch die Brust ins Auge ist.
Es geht um Kafka.
Ja.
Aber warum von hinten durch die Brust ins Auge? Also, kannst du mir gleich erklären.
Kann ich dir gleich
erklären. Wir sagen erstmal die Eckdaten. Es geht mal wieder um unser Lieblingsformat 6x45 Minuten. also maximal konventionell, also vom Rahmen her, ist in der ARD-Mediathek seit dem 20. März. Im ersten lief es am Dienstag und Mittwoch vor Ostern erstaunlicherweise zur Primetime mit jeweils 3 Folgen, weil wir vorher aufzeichnen, können wir noch nicht sagen, was ihr dann, wenn ihr es hört, schon nachschauen könnt, wie die Quoten waren. Aber lass uns mal so einsteigen. Jan, kennst du die Lexikon-Definition des Adjektivs Kafkaesque? Oder könntest du das in einem Satz beschreiben?
Weil, also auf skurrile Art metaphysisch. Keine Ahnung.
Ja, also ich fand es toll, weil in irgendeinem Lexikon, ich glaube, es bei Wikipedia gesehen, stand: Kafkaesque beschreibt ein unergründliches Gefühl der Bedrohung, der Unsicherheit oder des Ausgeliefertseins, etwa angesichts einer im Dunkeln liegenden Macht. Also besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Deswegen
okay, aber dann
schön, dass es sowas wie Wikipedia gibt.
Ja, nee, aber ich habe es dann auch mein Leben lang falsch verwendet, weil ich habe es dann eher, wenn jemand aussieht wie ein Käfer, hätte ich dann gedacht, dass es Kafkaesque ist und die Bedrohung ein bisschen ausgeklammert.
Ja. Okay, aber irgendwas zwischen skurril, in Klammern, kann auch ins Lustige gehen.
Ja.
Aber es ist immer auch schon ein bisschen düster.
Okay.
So, ne?
Ja, aber stimmt.
Und auf jeden Fall eine Kafkaeske Serie. Genau. Ich habe, glaube ich, in meinem Text über die Serie geschrieben, das Biopic ist selbst ein bisschen Kafkaesque.
Ja, unbedingt.
So, aber erzähl mal. Es kommt zum 100. Also kommt ein bisschen vor dem 100. Todestag von Franz Kafka. Der ist nämlich am 3. Juni 1924 gestorben und demzufolge sind das am 3. Juni 2024 100 Jahre. Ja, und das ist eine Serie von David Schalko, dem großen österreichischen Erzähler, kennt man so von Braunschlag, Altes Geld und so weiter, oder dieser Neuverfilmung von M, also ein skurriler, ein Österreicher, der einen guten Blick für Skurrile oder man könnte vielleicht auch sagen fürs Kafkaeske hat. Und der hat sich zusammengetan mit Daniel Kehlmann, dem bekannten, berühmten deutschen Autor, die Vermessung der Welt. Das ist nämlich auch ein Kafka-Kenner und die haben ein sechsteiliges Biopic über das Leben von Kafka geschrieben und inszeniert, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil jede Folge erzählt im Prinzip eine leicht andere Geschichte. Es werden Menschen und Situationen im Leben von Kafka abgehandelt, die irgendwie diesen Menschen definiert haben. Also eine Folge geht über Max Brod, gespielt von David Cross. Das war selbst damals ein bekannter Autor und war so eine Art Fan und Mentor dieses ewig mit sich hadernden Franz Kafka, der ja eigentlich gar nichts veröffentlichen wollte. Dann gibt es eine Folge, geht um seine Herkunft in Prag aus dieser gutbürgerlichen, sehr strengen jüdischen Familie. Der Vater wird gespielt von Nikolaus Ovčarek. Dann gibt es eine Folge, die heißt Büro, die erzählt von seinem bürgerlichen Job als Regulator in der Unfallversicherungsanstalt. Also wo auch viel, glaube ich, dieses ganze Bürokratische oder dieses der Horror der Bürokratie oder der Systeme, was ja bei Kafka immer auch eine Rolle spielt, wo das herkommt. Und dann gibt es 3 Folgen, die sich den wichtigen Frauen im Leben von Kafka widmen, nämlich eine Felice, geht um Felice Bauer. Es gibt eine Folge Milena, die wird gespielt von Liv-Lisa Fries, das war eine Übersetzerin, mit der er mal zusammen war. Und dann die letzte Folge erzählt von Dora Diamant, seiner letzten Liebe, die ihn auch, mit der er zusammengelebt hat, das letzte Jahr und die ihm auch, als er an Tuberkulose gestorben ist, im Sanatorium noch begleitet hat. Also es gibt eine Erzählerstimme in dieser Serie, übrigens von Michael Mertens gesprochen, die immer wieder sagt, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber ja, wer ist denn dieser Kafka? Und dann fangen sie an zu erzählen und der Erzähler ist sich dann aber auch selbst wieder unsicher und dann setzt wieder neu an und so. Also das ist eine etwas ungewöhnliche Art, wie dieses, also für ein Biopic ungewöhnliche Art, wie diese Serie erzählt wird. Wie hast du es empfunden?
Also etwas ungewöhnlich, würde ich mal sagen, ist maximal unterschrieben. Also ich bin untertrieben. Ich bin halt wirklich David Schalko dankbar und ich bin auch letztlich der ARD dankbar, dass sie David Schalko dafür engagiert haben und nicht, weiß ich, Miguel Alexandre oder sowas. Nichts gegen Miguel Alexandre, man hat auch gute Sachen teilweise. Aber also das ist so dieses multiperspektivische, fast bipolare Erzählen dieser Figuren, ist echt sowas wie die perfekte Prophylaxe gegen so dieses, wie man das nennen, Biopic des Germanensis oder sowas, gegen diese Krankheit, dass halt irgendwelche großen Persönlichkeiten streng chronologisch aufgearbeitet werden im Sinne einer Heldengeschichte, die irgendwie mit so ein paar Ups und Downs dazu führen muss, dass diese Figur irgendwas Großartiges geleistet hat. Und das ist genau das Gegenteil. Dieser Joel Bassmann, der den Kafka spielt, ja. Das ist eine fantastischsten Filmfiguren, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe, weil der die ganze Zeit einen so radikalen Selbstzweifel hegt, aber in diesem Selbstzweifel so positiv ist. Der sagt die ganze Zeit, ich kann nicht schreiben, ich bin eigentlich niemand, so. Alles, was ich mache, ist scheiße. Ach, ich finde, das Stück, verbrenn das doch mal, was ich da gerade gemacht habe. Der ist auf eine so liebenswerte Art autodestruktiv, das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe so eine Figur noch nie erlebt. Und das
also du redest jetzt von Kafka?
Von Kafka.
Über die Darstellung von Joel Bassmann?
Sowohl als auch. Also ich kenne ja Kafka, kenne ich nicht gut genug. Ja. Aber ich glaube, dass ich durch Joel Bassmann habe ich den Kafka überhaupt das erste Mal richtig verstanden. Mhm. Und der macht das auf eine Art und Weise, die so wirklich jeder einzelnen Regel der klassischen Fernseherzählung widerspricht. So, manchmal geht er halt irgendwie durch die Straßen von Prag wahrscheinlich, oder ich weiß es gar nicht, wo er da durchläuft. Und erzählt erzählt 7 Sätze, die nichts miteinander zu tun haben, aber knüpft die in einer Selbstverständlichkeit aneinander, als wenn das eine in sich geschlossene Geschichte ist. Und ja. So ist die ganze Zeit. Diese Verwirrung wird hier zur Struktur. Und das in so einer Art musealen Farce zu machen, die halt, die auch gerne mal so die dritte Wand durchbricht. Die Leute sprechen zu uns in die Kamera und manchmal sind sie im Raum, manchmal sind sie nicht im Raum. Es ist alles durcheinander in dieser Serie. Das hat mich richtig geflasht. Also wirklich in jeder Hinsicht im positiven Sinne geflasht.
Weißt du, dass ich glaube im Spiegel, bei Spiegel Online, nein, jetzt muss ich dir schon wieder, wie du dich vorhin verheddert hast zwischen Sugar und Gentleman, muss ich dir jetzt schon wieder einen Widerspruch aufzeigen, weil der Spiegel hat es auch extrem gelobt.
Oh nein, ja. Oh scheiße, nee, ja. Dann nehme ich das zurück, das ist echt eine Scheißserie.
Nee, also ich habe mich so ein bisschen gefragt, dieses merkwürdige Erzählen, was also so wirklich diesen klassischen Biopic-Regeln widerspricht, also dass es immer wieder gebrochen wird, allein durch die 6 verschiedenen Ansätze, über die verschiedenen Perspektiven und auch über diese, was du ja selber schon beschrieben hast, wie der Bassmann diesen Kafka spielt, dass er immer wieder die Frage stellt, abbricht in woanders, dieses Sprunghafte. Also ich fand die Serie auch sehr gut. Ich finde, ist ja auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich. Aber ich habe mich manchmal gefragt, entsteht da so eine Art Sog, dass man da immer weiter gucken will? Also ich finde, man kann die Serie gut auch so mal hinlegen und dann weiter gucken. Ich fand, sie hat mich dazu gebracht, sehr viel über Kafka nachzulesen, was ich nicht wusste. Das ist immer auch schon mal, weil es wirklich eine ganz faszinierende Figur war, ganz faszinierender Mensch und auch eine ganz spannende und interessante Zeit und Künstlerkarriere. Und sie widerspricht halt vielen, was man so aus anderen Künstlerfilmen oder Künstlerbiografien kennt. Sowohl in der Biografie selbst, als auch in der Darstellung, wie der Film diese Biografie dann zusammenzimmert.
Und das ist ein man kann das als Gewissheit eines Publikumflops schon anerkennen. Die Leute werden es hassen, so, weil es viel zu kreativ ist, viel
deswegen zu originell bin ich ist. Gespannt, was diese Primetime-Programmierung, Dienstag und Mittwoch vor Ostern, was die für Quoten bringt.
Das wird eine Katastrophe, ich schwöre.
Ja. Ihr könnt ja dann mal nachgucken. Was schätzt du, wie viele Leute linear gucken?
4.
4 Millionen?
Nein, das vier Leute. Die, so, und die von den vier.
Also 4 Millionen wird es nicht schaffen, glaube ich.
Nee, das ist natürlich jetzt, I'm just guessing, aber das ist wirklich, also das ist viel zu verstiegen für den klassischen öffentlich-rechtlichen Geschmack der, weiß ich nicht, 66-Plus-Serien.
Andererseits, ich war ja überrascht, Kafka ist bis heute der meistgelesene deutsche Autor.
Aber mehr als Goethe und mehr als Thomas Mann? Und
das kann ich gar nicht verstehen. Also stand überall, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch einer hat die Lüge in die Welt gesetzt und alle anderen zitieren
ihn.
Aber ich habe
ihn. Für mich ist er auch kein Deutscher, nur weil er Deutsch schreibt, ist Tscheche. Bitte.
Naja, er gehörte einer deutschsprachigen Minderheit in Prag
an. Ja, okay.
Ich glaube, und da er immer auf Deutsch gesprochen hat, geschrieben hat, gilt er, glaube ich, als deutscher Autor. Aber Gott, machen wir dieses Fass nicht auf. ja, also irgendwie finden ja viele Leute Kafka interessant. Und deswegen, glaube ich, haben auch sehr, sehr viele Stars hier in kleinen Rollen mitgemacht. Also wir sehen Lars Eidinger als Rainer Maria Rilke. Wir sehen Christian Friedl als Franz Werfel. Wir sehen Verena Altenberger als Robert Musil.
Ja.
Wir haben Charlie Hübner als Verleger Rowohl. Das sind alles meistens nur so eine Szene-Auftritte. Aber es ist schon sehr, sehr fett besetzt. Und ich glaube, viele Leute hatten da Lust mitzumachen und Kafka ist einfach, glaube ich, so eine Kultfigur, die mit der viele schon auch was anfangen können. Von daher müssen wir das mit den Quoten und wie viele Leute sich das angucken, dieses recht ungewöhnliche Werk von Serie, muss man nochmal schauen. Vielleicht gucken es ja mehr Leute, als wir denken.
Ich flehe euch an, liebe Menschen, die uns zuhören, guckt euch das an und lasst euch nicht davon unterkriegen, dass es manchmal zu durcheinander ist und manchmal du das Gefühl hast, die verarschen uns so. Ja. Das ist wirklich teilweise, denkt man, die veräppeln ein. Aber nee, das hat eine Stringenz und diese Stringenz hat mich also umgehauen. Ich habe längst nicht alles gesehen und ich freue mich drauf, dass ich da noch weitergucken kann.
Ja, ich habe alle Folgen gesehen. Also was ich vielleicht noch erwähnen wollte, es gibt auch eine ganz sehenswerte, weil die habe ich mir auch angeschaut, Dokumentation, die heißt Kafka und ich, also praktisch eine klassische Dokumentation über das Leben von Kafka, auch wenn die kleine Erzähle, die aus der Sicht seines Hundes erzählt wird. Ansonsten relativ normale Biografie. Und Kafka gibt es momentan auch im Kino. Und zwar Die Herrlichkeit des Lebens läuft seit 14. März. Und da spielt Sabrine Tambrea den Kafka und Henriette Confurius spielt seine letzte Liebe Dora Diamant. Ich habe mir mal einen Trailer angeguckt und der Film betont anscheinend so, wie der Name schon sagt, Herrlichkeit des Lebens, dass auch schöne Geschichten rund um Kafka.
Ja, siehst du, aber das wäre jetzt auch so eine klassische Besetzung gewesen für Miguel Alexandre. Nochmals nichts gegen Miguel Alexandre, aber das hier öffnet einfach andere Fenster und es ist, also vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank.
Genau, ich bin gespannt, wie es ankommt. Und damit kommen wir zur nächsten Serie, die ich in meinem Anteasern so ein bisschen schon gedisst habe, indem ich gesagt habe, das Drehbuch hat nicht die Qualität von Kafka. Es geht um Disco 76, Jan.
Ja, danke für gar nichts schon mal an RTL Plus. So, Headwriter Linda Brieder, kenne ich, will ich auch gar nicht, also egal.
Lass uns fair bleiben.
Wir bleiben fair, es geht um den Ehemann einer Kindergärtnerin namens Doro, der ihr den Job kündigt, wann ist das, 1976 natürlich,
wie die Serie heißt. Wie der Name schon sagt, Disco 76.
In Bochum. Damit sie sich um den ersehnten Nachwuchs kümmert, der wohl irgendwie einfach nicht kommen will. Also eine klassische Geschichte der Frauenunterdrückung aus dieser vormodernen Zeit. Und sie schafft es, kann man jetzt glaube ich sagen, dass sie schafft, zumindest über einige Hürden hinweg, mit Hilfe des so eines Ruhrpott-Travolters namens Robert, gespielt von Yannick Schürmann, und ihrer Familie, also insbesondere ihren Geschwistern, sich in der aufblühenden Partykultur der Disco-Szene von sich und ihren gesellschaftlichen Konventionen zu emanzipieren. Das ist die Geschichte. Also man kann glaube ich auch sagen, so in einer alten Kneipe, die der Familie gehörte, eröffnen sie die erste richtige Disco Bochum.
In Bochum,
so.
Genau.
That's the story.
Wir können vielleicht verraten, dass das Ganze in unserem Lieblingsformat 6x45 Minuten stattfindet, seit dem 28.03. bei RTL Plus zu sehen ist. Und wenn ihr ganz schnell seid nach Veröffentlichung dieses Podcasts, könnt ihr das auch sozusagen im Free TV am 1. April komplett am Stück linear bei Nitro sehen. Ja, also wir sehen praktisch, wenn man so will, eine Historienserie über eine Zeit, wo man jetzt sagen könnte, ja, ist die schon auserzählt oder ist die gut erzählt oder hatten wir diesen Fokus schon mal über die Disco-Kultur, die Mitte der 70er Jahre Deutschland erreicht. Und es gibt viele Tanzszenen, geht viel um Emanzipation. Was hat dir an der Serie gefallen?
Die Kostüme sind ganz okay, finde ich. Also ich bin so, gerade wenn es so diese noch nicht allzu weit zurückliegende Vergangenheit geht, dann ist es oftmals so, dass sie es radikal überkostümieren. Also, dass dann alle so Monster, also 70er Jahre Monster Butterfly-Kragen tragen müssen und so weiter.
Aber das ist doch hier auch. Also, ich meine, wir haben, glaube ich, schon oft darüber geredet, dass gerade bei RTL, die machen ja noch Fiction ein bisschen, wenn die dann mal so ihre historischen Stoffe haben, dass die immer besonders grell, besonders kostümiert aussehen. Fand ich eigentlich hier auch, dass es sehr kostümiert aussieht.
Auf der Tanzfläche
auf jeden Fall. Aber es ist auch Teil des Konzepts, weil es eben auch so eine Show- und Tanzserie ist.
Ja, ja, klar. Nee, also auf der Tanzfläche auf jeden Fall, aber so im All-Day-Life, dass die Leute da leben, sind die Klamotten relativ okay. Also das habe ich schon viel, viel schlimmer gesehen. Aber das ist auch das Einzige, was ich an der Serie gut finde. So, ansonsten finde ich, dass die Regisseure heißen Florian Knittel und Lars Montag. Da bin ich jetzt auch nicht, habe ich auch nicht weiter recherchiert. So, die hämmern uns halt immer so diese Gegensatzkonstellation der damaligen Zeit ein. Also es gibt auf der einen Seite die älteren Generationen, also die Vor- und Nachkriegseltern und Großeltern, die nichts anderes hören als Schlager und alle irgendwie doof sind. Und dann gibt es halt diese aufgeweckte Jugendbewegung, die in diesem komischen Bochum des Jahres 1976 sich gegen alles auflehnen. Und diese Gegensatzkonstellation muss praktisch in jeder Szene irgendwie einmal aufeinandertreffen. Mhm. Und also es laufen ausschließlich Hits im Soundtrack. Es sind alles Sachen, die man mitsummen kann. Die Idiome sind so lächerlich, dass man eigentlich nur noch den Ton abstellen möchte. Also es gibt halt so 3-4 so Karnevals-Ruhrpott-Knalltüten, die halt so einen angelernten Dialekt sprechen. Die meisten reden gar keinen. Und der Vater Berlinert. So. Hat aber einen Bruder, der halt dieses Karnevals-Ruhrpott-Deutsch spricht und so weiter. Das stimmt hinten und vorne nicht. Es gibt halt irgendwie so einen schwarzen GI-Lover natürlich, der die in diese Disco-Kultur einfügt. Es ist alles mit dem Vorschlaghammer eingetrichtert. So läuft es. Das ist unsere Geschichte. So wollen wir sie erzählen. Und es ist, also wenn es nicht wirklich körperlich wehtut, jetzt dann.
Ja? Ja, mach deinen Satz nochmal zu Ende.
Dann ist es unfreiwillig komisch.
Also sie wollen gerade, weil sie entdecken diese Disco-Kultur oder die Hauptfigur, die wird übrigens von Luise Aschenbrenner gespielt, die eigentlich eine ganz gute Schauspielerin ist. Sie hat mal in dem Leipziger Tatort Rettung so nah, so eine Rettungssanitäterin gespielt, wo ich sie ziemlich beeindruckend fand, eine junge Münchner Schauspielerin, ich glaube, sie ist so Ende 20, die kann eigentlich spielen. Also diese Hauptfigur, die entdeckt ja dieses Disco-Ding in so einer Militäranlage. Ja. Also so, und das sind doch Amerikaner, ne?
Das sind Amerikaner.
Aber in Bochum waren da nicht die Briten?
NRW waren, glaube ich, Amerikaner.
Nee.
Waren das Briten?
Also ja, das müssten wir. Ja. Wer sich ja, damit stimmt. auskennt, ja, ja. schreibt uns eine Mail an fernsehpodcast.web.de. Ja.
Genau, damit
gab es in Bochum oder in der Gegend da überhaupt amerikanische Kasernen? Weil das wäre. Okay. Mal wieder so ein Drehbuch-Twist, dem ich dieser Serie Crazy. Zutrauen würde.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich glaube, die Amis waren
auch eben erst
Bayern, Baden-Württemberg.
Ich komme aus Hessen. Ja. Ich weiß, dass die Amerikaner Bayern, Hessen genau. Rheinland-Pfalz, Bayern waren überall Amerikaner.
Ja, das kann gut
aber
sein.
Aber in Nordrhein-Westfalen, da bin ich ja nicht so sicher.
Wir wollen nicht zu viele Erbsen zählen, aber es ist in der Tat ein interessanter
Twist. Ich muss zwei Drehbuchpassagen zitieren. Also einmal, das Drehbuch ist teilweise so schlimm, dass man sich die Sätze nicht anhören kann. Es gibt zum Beispiel, da sitzen zwei junge Frauen auf dem Dach über Bochum und die eine sagt zu der anderen, weißt du, als ich dich das erste Mal tanzen gesehen habe, da wusste ich, diese Frau ist Disco pur. Und dann sagt die andere oder nochmal die eine, da unten, also wie gesagt, sie sitzen auf dem Dach, da unten, da ist ein Platz für uns. Wir müssen ihn nur noch finden. Also Sätze wie diese, den muss man den Drehbuchautorinnen einfach so um die Ohren hauen mit den Seiten. Und es gibt einen einzigen guten Satz in der ersten Folge, der lautet, die Tanzenden sehen verrückt aus für jene, die die Musik nicht hören. Und dann kommt aber, das hat Nietzsche gesagt. Oder, das Beste, was Füße machen können, ist tanzen. Sagte Kermit der Frosch. Also sozusagen die beiden einzig guten Sätze in der ersten Folge sind beides Zitate.
Ja, aber also dafür, dass es eher so schlichter Ruhrpott-Unterschied ist, sind die ganz schön belesen auf jeden Fall. Muss man mal festhalten.
Ja, ich habe mich nochmal überlegt, kannst du dich noch an die ausgehenden 90er Jahre erinnern? Da gab es schon mal so eine filmische Aufarbeitung der Disco-Zeit, die ich damals sehr spannend fand.
Weiß
also ich habe mir sowohl im Kino angeguckt, The Last Days of Disco 1999, einen Film, den ich sehr mochte, Und ungefähr zeitgleich kam Studio 54 raus, glaube ich 98. Mhm. Übrigens ein Film, in dem Heidi Klum und Donald Trump noch sich selbst gespielt haben. Mhm. Diese Zeiten sind ja leider vorbei. Aber das war schon mal so eine Zeit vor 25 Jahren, als man sich schon mal mit der Aufarbeitung der Disco-Kultur beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch brauchen. Vor allem brauchen wir aber nicht solche Serien, die einfach nur ein Vehikel sind, um irgendwie ein paar Hits abzuspielen und so klischeehaft wie hier Figuren zu erzählen. Also das sind Emanzipationsgeschichten, klar. Aber sie sind maximal platt gezeichnet.
Maximal platt gezeichnet. Und sie retten sich so ein bisschen aus ihrer Gefangenschaft, indem sie das Ganze so ein bisschen übersteuern. Also man sieht zum Beispiel so, als sie das erste Mal in so einer, als diese, die Hauptdarsteller das erste Mal in dieser GI-Disco im britisch besetzten NRW ist, tanzt sie das erste Mal, tanzt sofort spitze. Und dann tanzen aber auch alle Formationen, also alle gleich so. Und da merkt man, okay, sie wollen auch ein bisschen eine Groteske darüber packen und sowas. Aber das sind gut, alles.
Bei Babylon Berlin, warum tanzen die ganzen Leute in der ersten Folge am ersten, die alle so toll finden? Ich fand's ja auch toll. Auch ein Formationstanz in dieser Bar. Ich finde, das ist dann so ein bisschen larger than life. Da geht es so ein bisschen in die Musical-Inszenierung
rein. Genau, die nehmen sich da selber nicht ernst.
Kann man machen. Völlig okay, mag ich.
Ja, nee, aber deswegen wollte ich auch sagen, so dass mit diesem Move versuchen sie sich, glaube ich, ein bisschen aus ihrer fehlenden dramaturgischen Stringenz rauszusuchen und sagen, okay, wir machen ja, ist ja auch ein bisschen Farce und ist ja auch ein bisschen Spaß, was sie hier machen und sowas. Aber das kommt, dieser ganze Spaß wirkt von ständig so, als hätte man so ein bisschen Konfetti darauf geworfen und geguckt, wo es landet.
Ich finde, die Tanzszenen, die sind sogar in Ordnung. Die sind teilweise ganz ordentlich inszeniert. Das ist nicht die Schwäche der Serie. Die Schwäche der Serie ist ganz klar Plot und Drehbuch.
Genau, also die Schwäche der Serie ist eigentlich die Serie. So, okay. Also das Beste für diese Serie wäre gewesen, sie nicht zu drehen. Aber deswegen, wir haben es ja jetzt hier auch in einer Liste von nur 8 Serien, wo wir einen Komplettverriss machen, sowas. Es ist aber trotzdem, also
man
kann... Ich
weiß ja nicht, was noch kommt.
Ja, aber man kann ja, also ich finde, man kann trotzdem empfehlen, schaut da mal rein, um einfach so einen Glimpse davon zu bekommen, wie bescheuert deutsches Fernsehen sein kann, wenn die Leute nicht wirklich eine Leidenschaft dazu entwickeln, sondern nur ein Geschäftsinteresse.
Genau, ich hätte es nicht besser abschließen können.
Vielen Dank.
Kommen wir zur nächsten Serie, die 6x45 Minuten dauert. Es handelt sich um eine vierte Staffel und es geht um Charité. Charité kennen wahrscheinlich die meisten von euch, weil es ja schon 3 ziemlich prominent platzierte und erfolgreich gelaufene Staffeln gibt. Die neue Staffel könnt ihr am 4. April linear bei Arte sehen.
So ein bisschen werdet ihr dann gesehen haben, Premiere. Futur 3.
Ja, wenn man unseren Podcast ganz zeitig hört, dann kann man da vom 4.4. vielleicht noch in die Zukunft blicken. Ab 5.4. ist sie dann in der ARD-Mediathek oder ab Dienstag, dem 9.4. läuft sie dann immer dienstags in Doppelfolgen im ersten Jahr. Seit 2017 gibt es ja diese medizinhistorische Serie Charité im ersten. Und die erste Staffel war mega erfolgreich gewesen und deswegen wird seitdem weitererzählt. Also alle Staffeln spielen eben an diesem berühmten Berliner Krankenhaus. Nur der kleine Twist ist, dass jede Staffel in der Zeit springt und also eine völlig neue Geschichte mit einem neuen Cast erzählt. Also ich habe, glaube ich, alle Staffeln gesehen. Die zweite Staffel spielte dann im Nationalsozialismus, also im Zweiten Weltkrieg. Die dritte Staffel spielte so rund um den Mauerbau, weil die Charité stand auf ostdeutschem Gebiet. Und jetzt haben sie einen relativ interessanten Twist. Und zwar spielt die neue Staffel in der Zukunft. Und zwar 25 Jahre von heute im Jahre 2049. Und ja, da gibt es wieder ein paar Ärzte, ein paar Figuren. Hauptfigur, wenn man so will, ist vielleicht die Mikrobiologin Maral Safadi, gespielt von Zezé de Tertian, die kommt aus den USA zurück mit ihrer Ehefrau, gespielt von Angelina Hensch, auch eine Ärztin, und die übernimmt dort die Leitung des Instituts für Mikrobiologie und wird also auch gleich mit so einem eventuell pandemieartigen Erreger konfrontiert, den sich ein Taucher in der Nordsee eingefangen hat. Gleichzeitig werden aber auch andere Geschichten in der Serie erzählt zum Beispiel die von einem Arzt, der als Teilnehmender so ein Virtual Reality Experiment mit Locked-In-Patienten macht. Es geht aber auch um gesundheitspolitische Fragen. Also draußen ist es halt schon unheimlich heiß. Der Klimawandel hat zugeschlagen. Es gibt Massenproteste gegen eine geplante Gesundheitsreform, die eben in Zukunft den Lebenswandel ganz stark zur Entscheidungsgrundlage über Zuzahlungen zu Behandlungen macht und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Drehbuchautorinnen sind das in diesem Fall auch, haben sehr viel recherchiert unter Medizinern und guckt, welche Themen werden uns in 25 Jahren beschäftigen. Es gibt Szenen aus dem OP, wo Roboter operieren und die Ärzte mit VR irgendwelche Bewegungen in der Luft machen. Also es wird versucht, so ein Bild zu zeichnen, wie Medizin, Spitzenmedizin und Spitzenforschung in 25 Jahren aussehen könnte. Und das wird dann mit diesen Figuren und persönlichen Problemen, aber eben auch medizinischen Problemen, wie man es aus Charité kennt, über 6 Folgen erzählt. Jan, wie ist generell dein Verhältnis zu dieser Serie Charité?
Also ich war von Anfang an kein Fan von dieser Serie.
Die erste Staffel war von Sönke Wortmann, ne?
Ja.
Und das war so mit 8 Millionen linearen Zuschauern in der Spitzenwert ein Riesenerfolg.
Ja, es ist wirklich so sehr, sehr souveränes, sehr virtuoses Historytainment made in Germany.
Germany unterstreichen.
Ja, das halt sehr, sehr stark so character-driven ist, insofern, als es immer darum geht, bestimmte Figuren durch diese Serie durchzuführen und das Umfeld dieser Person sozusagen als Staffage oder Erklärungsmodelle ihrer Persönlichkeitsstrukturen darzustellen. Das ist okay, das kann man machen, das kann man auch in dieser Serie machen. Ich finde, das ist wieder sehr, sehr solide gemacht so. Es gibt total viel, was man daran aussetzen kann, so dass dieses komische Raunen, wie später die Welt aussehen wird, das gerät manchmal so ein bisschen in so ein sowas Jules Verne-haftes. So, wo man das Gefühl hat, da lässt einer so ein bisschen die Puppen tanzen. Und das hier wird immer, das ist ja sowas wie so eine empiriebasierte Prognostik, wenn man das so will. Also sie gucken sich die Gegenwart an, was wird passieren, machen sich einen Reim drauf und wissen dann, glauben dann zu wissen, wie ungefähr später irgendwie Menschen therapiert werden und welche Pandemien uns drohen und sowas. Das ist alles wirklich, hat Hand und Fuß, was sie da machen. Das ist dann immer so ein bisschen lächerlich, ist es, dass sie sich gleichzeitig auch so eine Stilistik überlegen, wie sehen die Menschen später aus. Und die letzten 40, 50 Jahre haben gezeigt, so, wir benutzen einfach immer nur die alten Codes und kombinieren die neu. Und die haben immer so einen Drang, was Neues zu entwickeln. So, dass zum Beispiel irgendwas Revier ausstirbt oder der, so ein Gesundheitsminister, der trägt irgendwie so ganz komische Rüschenkrawatten oder sowas. So. Was dann, wo sie immer denken, so, wir machen was total Futuristisches. Es geht immer in die Hose. Mhm. Das heißt, wenn die Ästhetik dieser Serie ist oftmals eher ein bisschen peinlich.
Naja, gut, es ist der Versuch, Science Fiction zu erzählen mit kleinem Budget.
Ja.
Also zum Beispiel, die haben auch jetzt nicht in der echten Charité gedreht, sondern sie haben sich ein futuristisch aussehendes Krankenhaus ausgesucht, das lustigerweise in Portugal steht.
Mhm.
Das ist ein Klinikneubau. Das passte dann auch ganz gut dazu, dass sie ja auch vom Klimawandel erzählen, weil in Portugal ist es natürlich noch deutlich heißer. Aber also sie versuchen halt mit überschaubarem Budget eine Zukunft zu erschaffen. Und da haben sie so ein paar Ideen, wo man sagt, ja, okay, interessante Idee. Also jetzt, was die Mode betrifft, sitzen wir alle vor der Glaskugel und wissen nicht,
genau,
wie die Mode in 25 Jahren ist. Aber was ganz gut ist, finde ich, sie haben so ein paar gesellschaftliche Ideen, wie zum Beispiel, da gibt es einen Schwerkranken und da muss über Behandlungsmethoden entschieden werden. Und der führt halt eine Ehe zu dritt. Also der hat einen Mann und eine Frau.
Mhm.
Ne? Das sind die Eheleute. Dass man sagt, in 25 Jahren ist es vielleicht auch normal oder es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass man zu dritt verheiratet ist. Das sind so Ideen, die in Charité vorkommen. Dafür mag ich die Serie eigentlich, dass sie solche Ideen spinnt. Und die sind ja oft auch, zumindest was das Medizinische betrifft, beruhen die, wie du schon sagst, auf Empirie. Also die haben sehr viel recherchiert, unter Medizinern auch, unter Forschern. Wie könnte so eine Zukunft aussehen. Was mir aber auch nicht gefällt, weniger gefällt, sind diese privaten Erzählstränge. Weil, eigentlich finde ich, die Serie ist so ein bisschen wie so eine Dokumentation mit Reenactment. Also diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die finden so auf Reenactment-Niveau statt, als würde man eine Doku angucken und dann müsste man jetzt noch sehen, keine Ahnung, wie ist denn der, wie hat denn der Kafka damals mit seiner Freundin sich unterhalten.
Naja, weil auch 6x45 Minuten gefüllt werden wollen mit dieser Geschichte. So, man hätte daraus auch einen Spielfilm machen können, aber dann wäre es ja keine Serie gewesen, dann hätte es keine Serienpreise gewinnen können und so weiter. Das ist halt, es ist auch alles so ein bisschen so Formatzwängen geschuldet, wie sie das ganze Ding aufbauen. Und deswegen, es ist nicht mein Fernsehen. Es ist nichts, was mich interessiert. Mhm. Ich finde, es hat starke Schwächen im inszenatorischen Bereich, es hat aber sichtbare Stärken im Kreativen, also wie sie sich die Zukunft von morgen vorstellen. Das Schöne daran ist, dass offenbar die rechtspopulistische Revolution abgesagt ist, weil der so die Grundstruktur, die sozialkulturelle, soziokulturelle Grundstruktur ist extrem divers hier. Das heißt, irgendwie ist die AfD da gelandet, wo sie zu landen hat, nämlich irgendwie im Gulli der Geschichte.
Genau, und der Gesundheitsminister hat einen asiatischen Background.
Ja, so, ne? Das ist alles so. Also wir befinden uns, das war anscheinend dann, wenn man nach Charité 4 geht, war das nur eine Episode, die demnächst endet. Und im Jahr 2049 ist zwar das Klima im Arsch, aber die gesellschaftliche Grundstruktur ist so in, also die demokratische ist noch einigermaßen.
Es wird vor der Klinik demonstriert, in Klammern, es darf demonstriert werden.
Und das ist wirklich, wie so oft diese Demonstrationen sind so peinlich.
Weil sie nur Geld für 20 Statisten
hatten. Genau, sie hatten leider nur Geld für 20 Statisten, die dann aber immer total, also haben echt extrem dichtes Plots, die sie halt weiterführen müssen, haben sehr viel Text, der immer wieder reproduziert wird, haben tolle Schilder und so. Also das ist so, lasst die Finger von Demos oder nehmt dafür Geld in die Hand oder nehmt einfach irgendwelche Snippets aus der Realität, weil Demos gehen immer in die Hose.
Ja, also man muss nochmal dazu sagen, weil du sagst, die AfD wurde abgewählt. Das ist keine dystopische Serie. Also das ist, die malt die Zukunft wirklich nicht in den hellsten Farben, aber sie ist durchaus, also sie zeigt eben auch Fortschritte der Medizin.
Sie ist Technik,
zeigt, was alles. Ja, genau. Ja. Also sie glaubt an die Zukunft der Forschung und auch der Menschlichkeit, auch wenn es Probleme mit beiden gibt. Insofern, wie gesagt, es ist eine Serie, die inhaltlich und von den Ideen interessant ist. Als reines Kunstwerk, als Serienkunstwerk brauche ich sie auch nicht unbedingt.
Nee, aber es ist, also um jetzt mal Thea Dorn zu zitieren, die gerade jetzt heute irgendwie so einen Bericht ein Essay in der Zeit hat, wo sie sagt, so Zuversicht ist ein Organ und dieses Organ oder ist ein Muskel, der trainiert werden will, sowas. Ne? Und so eine Serie hilft dabei, diesen Muskel zu trainieren. Und das kann man so unter dieser Prämisse kann man sich das gut angucken, weil die wirklich bei aller Dystopie, die halt der Klimawandel und sowas mit sich bringt, sagt sie, wir können das schon in den Griff kriegen, wenn wir uns zusammenreißen und so weiter. Und sich das unter dieser Voraussetzung anzuschauen, das kann durchaus heilsam sein und auch so beruhigend wirken. Das finde ich so, guckt euch das ruhig mal an. So, auch wenn ich es nicht mag, gibt es, glaube ich, Leute, die das zu Recht mögen dürfen.
Genau, wir werden gespannt sein, ob auch Science Fiction beim linearen Publikum der ARD unter dem Siegel Charité funktioniert. Kommen wir zu einem, zu etwas ganz Neuem, nämlich zur animierten Sitcom Friedefeld, die seit Freitag, 22. März in der ARD Mediathek abrufbar ist. 10 Teile von dieser klassischen Sitcom-Länge, 20, 25 Minuten. Und es ist, wie gesagt, die erste deutsche Animated Sitcom. Ist sie so innovativ wie der Slogan oder wie der Werbesatz sozusagen es anteasert?
Wenn man das Deutsch als innovativ nimmt, ja, weil wenn es das hier noch nicht gegeben hat, ansonsten ist es klamüsert es alles zusammen, was es aus den USA schon massenhaft gibt. Also befindet sich irgendwo so zwischen so Serien wie Bob's Burger und Family Guy, American Dad und so diese ganzen Realgrotesken, die halt alles mit den Mitteln des Zeichnerischen oder des Animierten so krass überdrehen können. Dass es halt ersichtlich Quatsch ist, ersichtlich Satire oder Farce oder Grotesk oder was auch immer, aber immer so Anker in die Realität reinwirft, um Gesellschaften zu beschreiben. Und hier geht es um drei halbe Drillinge, das heißt Kinder, die vom selben Vater, deren Mütter sie exakt zur selben Zeit bekommen haben und dadurch sind es irgendwie so
Drillinge. Sie haben denselben Vater,
am
selben Tag geboren, aber sie haben unterschiedliche Mütter.
Genau, unterschiedliche Mütter, offenbar hat er irgendwie am selben Tag, also wenn der Stichpunkt jeweils gepasst Podcast hat mit drei verschiedenen Frauen in der Kiste gelegen und diese drei, also zwei Jungs, ein Mädchen, haben völlig unterschiedliche Lebensgeschwindigkeiten. Also es gibt einerseits Barbie, so eine hochbeschleunigte Business-Domina, die ein so Nachhaltigkeitsunternehmen in diesem fiktionalen Friedefeld betreibt, das aber gleichzeitig vor allem Greenwashing macht.
Das ist so eine Autofirma, ne?
So Ladesäulen. Genau, sowas wie Tesla, ja. die stellt Ladesäulenparks auf. Und dann gibt es Ludwig, der ist wiederum so tief sedierter, so ein Lebenskünstler, der tatsächlich aber ein kompletter Loser ist und immer nur in Unterhose rumläuft. Und irgendwie dazwischen, zwischen diesen beiden Tempi befindet sich Paul, die Hauptfigur, wieder gesprochen von David Cross, den wir ja heute schon bei Kafka erlebt haben. Der auch irgendwie so latent antriebslos ist, aber irgendwie noch immer ein bisschen mehr als Ludwig, aber massiv weniger als Barbie auf die Beine bekommt. Und den gucken wir beim Leben in Friedefeld zu, in diesem Ort, den es nicht gibt und gleichzeitig tausendfach geben soll.
Mhm. Und das für Drehbuch und Regie zeichnen Alfonso Maestro.
Starke
ein toller
Name,
ja. Ne? Gibt's den wirklich oder ist das irgendwie, hast du ihn gegoogelt?
Nee, der ist auch gezeichnet.
Ist gezeichnet. Alfonso Maestro und Tilman Orion Bremer. Zwei Leute, die ich jetzt nicht nachgeschlagen habe, verantwortlich. Ich bin jetzt kein Kenner oder kein Fan von klassischen Sitcoms. Mir haben immer so Drama-Comedy-Mixe irgendwie immer ein bisschen mehr zugesagt. Bei der Sitcom, muss ich mal sagen, geht es mir so ein bisschen wie, wenn ich Kartoffelchips esse. Also wenn es gute Kartoffelchips sind, sagst du in dem Moment, geil. Aber es ist etwas, was nicht lange nachhalt. Ja. Und so habe ich auch so ein bisschen Friedefeld empfunden. Also ich fand es schon gelungen. Die Dialoge sind schon witzig und schlau. Sie setzen sich extrem so mit so woken Themen auseinander. Es nimmt ziemlich viel so aus unserer heutigen urbanen Kultur irgendwie auch so aufs Korn. Wie ging es dir? Wie hat es dir gefallen?
Also ich finde es wieder, das habe ich glaube ich heute schon öfter benutzt, den Begriff, es ist sehr solide. Mhm. Es dockt, wie gesagt, an Vorbildern an und schämt sich dieser Vorbilder auch ganz offenbar nicht. Ob man das jetzt Sitcom nennt oder einfach irgendwie so eine Milieustudie aus so einem urbanen Umfeld, das kann man sich irgendwie aussuchen so. Ich finde tatsächlich, es geht viel um die Prokrastination der Generation Y, glaube ich, vor allem, also Y bis Z.
Sind so 30.
Genau, so um die 30.
Um die 30
irgendwie. Ja, und dass die irgendwie noch nicht so, dass sie nicht so richtig Zug in ihr Leben bekommen, was halt teilweise stimmt, teilweise aber auch wieder nicht stimmt so. Also gerade die Gen Z gilt ja als unglaublich zielstrebig. Also sie bastelt sich da irgendwie so ein Mikrokosmos, bei dem ich das Gefühl habe, sie dreschen da auf ein Milieu ein, auf das es sich gerade sehr leicht eindreschen lässt, nämlich dieses linksgrün, woke, gendernde, feministische Milieu. Also das erzielt einen schnellen Konsens, wenn du über die Witze machst. Es hält sich auf in diesem Milieu und macht sie gleichzeitig permanent lächerlich. Also eben auch, dass diese Barbie, die ja eigentlich dadurch, dass sie Ladesäulenparks aufbaut, etwas Gutes macht, aber gleichzeitig ist das natürlich alles Greenwashing. Und der grüne Bürgermeister kriegt dafür, dass er es genehmigt, sein SUV mit Schmiergeld vollgestopft und so weiter. Das heißt, es ist mir, also diese Freund-Feind-Zeichnung ist gerade sehr, sehr billig und die gefällt mir einfach nicht. Die gefällt mir aber vielleicht auch deshalb nicht, weil ich selber dieser Blase entstamme irgendwie.
Und wahrscheinlich auch die Autoren, ne?
Wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht schlau gemacht über die beiden nicht. Autoren so. Wäre natürlich jetzt entlarvend, wenn die selber eher so einer reaktionären Blase entstammen, glaube ich nicht. Da macht man sowas nicht. Aber egal, das ist so eine formelle Herangehensweise, die mich stört, weil gleichzeitig kommen die reaktionären Kräfte, die in unserer Gesellschaft mehr Einfluss haben, und zwar toxischeren Einfluss haben, sag ich jetzt mal, die kommen relativ gut weg. Also da gibt es irgendwie so einen komischen Vorstand, so einen alten, weißen, greisen Vorstand von Barbie, der ab und zu mal da steht und irgendwie Testosteron verspritzt, aber da spielt keine weitere Rolle. So ist nur so eine Staffage.
Ja, es ist, ich weiß, was du meinst. Ich bin beim Gucken gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, aber es ist so relativ selbstreferenziell, ne? Also diese Blase, diese woken Leute, ob jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich, die drehen sich ganz stark um sich selbst und davon handelt eben auch die Serie. Ich muss trotzdem sagen, ich fand es ganz unterhaltsam. Ich habe mir drei Folgen angeguckt, nachdem du in der ersten Folge so ein bisschen die Figuren erstmal so eingeführt bekommst. Die fand ich noch so ein bisschen naja, aber so Folge 2, die spielt auf so einer Comic-Con, wo es um so Superhelden geht und auch um dieses, um diese Weltenflucht von, ich sag mal, dieser Szene in so Fantasy und Superhelden. Kosmen, die fand ich teilweise ganz witzig erzählt und Folge 3 hat dann so ein bisschen mit Fitnesskult und Greenwashing und Marketing-Tricks zu tun. Also ich weiß nicht, ob das dann so weitergeht, ich habe die anderen 7 Folgen nicht geguckt, aber wenn sie sich so immer so Themen setzt und die so ganz lustig bearbeitet, vielleicht mag es da die eine oder andere Folge geben, die mir dann auch wieder gut gefallen hätte, aber ich gebe dir recht, also sie ist relativ selbstreferenziell, sie arbeitet ganz stark mit Sprachwitz, also mit diesen ganzen, ne, dass man sich verrückte lange Sätze bastelt, wo dann irgendwie, keine Ahnung, in einem Satz 7 Lacher drin versteckt sind und so. Also es ist sehr, sehr auf Papier gebaut.
Es ist sehr auf Papier. Und es hat halt einfach, also guckt euch lieber die Originale an, weil die sind wirklich, die sind toll. Also auch gerade Bob's Burger ist eine tolle Serie so. Und die spielt mit dem Aberwitz halt noch auf eine andere, eine radikalere Art. Also ich glaube, dieser Serie fehlt ein bisschen die Courage, weil da zum Beispiel, das sind alles echte Figuren. Die arbeiten gar nicht mit dem, was Anime oder Comics oder Zeichentrick kann und darf, nämlich voll durchzudrehen. So wie bei Family Guy, wo dann halt irgendwie, da ist ein Hund dabei, der ist ein ganz normales sprechendes Familienmitglied. Ist natürlich Quatsch, aber der es schafft immer so eine Metaebene zwischen den einzelnen Figuren und verbindet die und das trauen sie sich hier halt nicht. Ja. So alle skurrilen Figuren, die so ein bisschen fantastisch sind, die entpuppen sich dann irgendwie als Traum oder als Illusion oder sowas und so, die traut sich nicht so richtig was. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie sich ein bisschen mehr traut. So ist es einfach nur eine ganz unterhaltsame Sache.
Ja,
so.
Sie ist handwerklich solide, witzig, muss man sagen. Ja. Aber vielleicht auch nicht mehr. Ich denke mal, schaut rein. Ihr merkt relativ schnell, ob ihr was damit anfangen könnt. Wobei, wie gesagt, ich fand dann die zweite und dritte Folge besser als die erste. Ja, kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Auch wieder deutsch. Und zwar, ja, sehr deutsch. Außer Dienst, die Gerhard Schröder Story. Läuft am 8. April um 21 Uhr im Ersten. Und das nicht ohne Grund, denn am Tag davor, am 7. April, wurde Gerhard Schröder, unser Altkanzler, 80 Jahre alt. Ab 3.4. bereits könnt ihr diesen, ich glaube, 60 Minuten langen Film in der ARD sehen. Und der ist von Lukas Strattmann. Das ist noch, ich habe gar nicht geguckt, wie alt der ist. Ich glaube, also weil er ziemlich oft im Bild ist in diesem Film, ist noch ein relativ junger Journalist, NDR-Journalist. Der wurde 2022 preisgekrönt für seine Doku-Serie Kevin Kühnert und die SPD, die ich mir immer mal angucken wollte, aber noch nicht gesehen habe.
Ja,
toll. Okay, also ein Tipp.
Ja.
Die wurde nämlich mit dem Axel-Springer-Preis für junge Journalisten und dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Doku-Serie und Beste Kamera ausgezeichnet. Ja, Lukas Strattmann durfte den Altkanzler ein paar Monate begleiten.
Halbes Jahr.
Mhm. Gut, es ist immer jetzt so mittlerweile so ein Standard irgendwie. Ich in so einer Dokumentation, wir durften so und so lange begleiten. Man weiß dann immer nicht, wie viele Termine gab es. Ich denke mal, es sind dann immer so ein, zwei, drei private Gesprächstermine, wo man nach Hause kommt. Dazwischen halt so Reisen, Auftritte, die man mitmacht. Wie hat dir die Doku gefallen?
Ich könnte schon wieder solide sagen. Also sie ist halt sehr relativ konventionell gefilmt. Ist eine Presenter-Reportage. Das heißt, der Lukas Strattmann ist permanent im Bild.
Ja.
Was aber auch kennzeichnet, dass er sich wirklich einlässt auf den Kanzler und der Ex-Kanzler und der Ex-Kanzler sich auf ihn einlässt.
Ist das denn, weil ich jetzt diesen Kevin Kühnert-Serie nicht gesehen habe, ist das so ein typisches Tool von diesem Lukas Strattmann, dass man ihn immer auch sieht?
Nee, ich glaube, ich habe das jetzt nicht mehr, das ist ja schon 2 Jahre her, dass ich es gesehen habe, ich habe das nicht so in Erinnerung, dass er da überhaupt jemals zu sehen ist. Ich glaube, das hat er jetzt hier gemacht, um aber auch nochmal sozusagen zu verfestigen, den Eindruck, dass er wirklich an seiner Seite war. Und das ist, es ist ein Disputstück. Also eigentlich sind die beiden ständig miteinander in einer Debatte. Also er darf manchmal dabei sein, er fährt auch mit nach China und so. Also er ist auch stark auf Reisen. Und begleitet diesen Ex-Staatsmann dabei, wie er versucht, ein Jetzt-Staatsmann zu sein. Und es ist aber auch gar nicht so, im Zentrum steht tatsächlich die Darstellung dieses Mannes, der 80 wird jetzt. Also es ist ein bisschen so eine Jubiläumsreportage. Und wir sehen dabei einen Mann, der keinerlei Reflexionsvermögen hat, der keinerlei Selbstkritik übt, der im Gespräch, der jede Frage unterbricht. Jede einzelne Frage, die ihm Lukas Stratmann stellt, wird zum Ende hin unterbrochen von Gerhard Schröder, der die Antwort da reinpumpt. Mhm. Er weist ihn ständig zurecht, er korrigiert seine Fragen und will von ihm Antworten haben, die wo absehbar ist, dass Gerhard Schröder darauf irgendwas Krasses sagen wird, was wieder darauf hindeutet, dass er nicht die geringste Einsicht in sein Verhalten hat. Und also mit Verlaub, wir erleben hier eines der größten Arschlöcher, das ich jemals in der Weltpolitik, glaube ich, gesehen habe, zumindest im demokratischen Kontext.
Also ich habe ja vorgeschlagen, über diese Doku hier zu sprechen im Podcast, weil ich das halt, als ich gesehen habe, okay, Gerhard Schröder, einer der umstrittensten Figuren, also in der deutschen Politik oder Ex-Politik oder wie auch immer, aufgrund seiner Freundschaft mit Putin, aufgrund seiner Tätigkeiten als Gaslobbyist und so weiter und so weiter. Der wird jetzt 80 und man könnte es so nebenbei erwähnen, aber wenn man als ARD sagt, wir machen eine große Doku über ihn, dann muss man natürlich, dann weiß man, man hat ein spitzes Thema in den Händen. Und das muss auf eine gewisse Art verhandelt werden. Und insofern fand ich diesen Film zu machen erstmal so recht mutig. Und natürlich gibt es dann in dieser Dokumentation solche Punkte, wie würde Stratmann dann ihn fragt, haben Sie ihn, also gemeint ist Putin, gefragt, warum er den Krieg angefangen hat? Mhm. Also weil Gerhard Schröder ist immer noch mit Putin befreundet und sie sehen sich noch. Er hat ja auch mal einmal so, als der Krieg noch nicht allzu alt war, versucht so eine Vermittlungsmission zu machen, wo er in Moskau war. Und dann lacht der Schröder und sagt, wir sind doch nicht im Märchen. So führt man doch keine Verhandlungen auf einer moralischen Ebene. Das fand ich eine der stärksten Szenen in der Doku, weil praktisch hier deutlich wird, dass der Gerhard Schröder etwas ganz anderes unter Diplomatie versteht, als jetzt der Filmemacher, der so nach dem Motto, ja, egal mit welchem Teufel ich da am Tisch sitze, ich kann denen doch nicht mit einer moralischen Idee kommen. Es geht immer nur um Verhandlungen. Es geht immer nur darum, irgendwie in diesem ganzen Wirrwarr, in diesem ganzen Chaos, irgendwie was tendenziell Positives am Ende rauszubekommen als diplomatisches Ergebnis.
Vielleicht glaubt er das sogar selbst.
Also ich glaube, dass der Schröder das glaubt. Ja. Und ich finde auch, dass der Schröder, klar ist das ein selbstsicherer alter Sack, der praktisch sagt, ne, so diese Basta-Politik und so weiter, der halt jetzt einfach noch ein bisschen älter geworden ist und nicht von seinen Irrglauben da irgendwie abrücken kann. Aber ich glaube tatsächlich, der glaubt an diese Form der Diplomatie und auch an diese Form der Weltensteuerung, für die er da jetzt so als Ex-Diplomat oder als Ex-Politiker mit seinem Gewicht, was er noch hat, irgendwie da rumreißt.
Ne? Ja, also hast du total recht. Ich glaube, das, was er macht, macht er aus totaler Überzeugung.
Genau.
Aber diese Überzeugung ist natürlich aus 80 Jahren Privilegiertheit heraus.
Und kommt aus einfachen, sagen wir mal,
aus 55 Jahren Privilegiertheit heraus entstanden ist, die sich ihrer Privilegien werden niemals hinterfragt. Und dadurch, dass er die nicht hinterfragt, dass er nichts in seinem Leben hinterfragt er auch nicht seine politische Agenda, nämlich immer auf Diplomatie zu setzen. Und der hinterfragt nie was. Also der glaubt, alles was in seiner politischen Existenz jemals stattgefunden hat, hatte seinen guten Grund und macht ihn zum perfekten Politiker. Der glaubt wirklich daran, dass er richtig spitze ist. So, und diese Herangehensweise in einer extrem volatilen, sich permanent um sich selbst drehen und implodierenden Politik, also Weltpolitik, Geopolitik herum einzusetzen, normalerweise brauchst du genau in diesen Situationen halt diese Reflexion zu gucken, passen eigentlich meine Methoden, Politik zu machen, heute noch? Sind es noch, kannst du dieselben Instrumente anwenden auf eine Politik, die 20 Jahre älter geworden ist? Und er sagt, ja, meine Methoden sind immer die gleichen und sie helfen immer genau gleich. Und diese Uneinsichtigkeit kennzeichnet ja eine ganze Generation, nämlich dieser Weltkriegskinder oder frischen Nachkriegskinder und sowas, die damit aufgewachsen sind als Männer, diese Selbstgewissheit zu reproduzieren. Und das ist halt so, ist die ärmste Wurst auf Erden, weil er überhaupt nicht checkt, dass seine Zeit abgelaufen ist.
Ja, ich finde, der Film, also ich glaube, der Stratmann, der hat vielleicht auch gehofft, dass er dem Schröder noch ein bisschen näher kommt. Also ich finde den Film insgesamt, er ist interessant, es ist aber auch jetzt kein Meisterwerk als Dokumentation. Es hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass der Schröder alles an sich abprallen lässt.
Ja,
im Prinzip. Er versucht ihm immer wieder beizukommen, eben mit solchen scheinbar naiven Fragen, wie haben Sie Putin gefragt, warum er den Krieg angefangen hat. Aber der Schröder, der lächelt, lacht und argumentiert alles weg.
Ja, genau. Ja. Aber genau das, also genau diese Kampfsituation mit so, der hat halt immer einfach, der kriegt vom Punktrichter 10 Punkte Vorsprung, Gerhard Schröder. So, und diese Kampfsituation und diese Verbissenheit, mit der Lukas Stratmann immer wieder versucht, zu ihm vorzudringen, das ist schon auch ganz schön sehenswert, finde ich, ja. Weil es halt dadurch auch ganz schön entlarvend ist. Also so, Gerhard Schröder entlarvt sich als das, was alle über ihn wissen. So, und das ist, dem beizuwohnen über so einen langen Zeitraum, das macht schon auch, ist schon erhellend und ist auch unterhaltsam. Also ich fand es gut, dass es nur eine Stunde ist. Wenn man das jetzt auf 3 Stunden gedehnt hätte oder 6x45 Minuten, dann hätte es
fast sogar auf 45 Minuten
unterkürzen
können, weil wie Schröder sich gibt und was er sagt, ist auch ein bisschen redundant. Ich fand es trotzdem, es gibt ein paar ganz schöne Szenen, so zum Beispiel gleich da am Anfang, also die erste Verabredung ist auf dem Golfplatz.
Ja, klar.
Sie gehen zusammen auf dem Golfplatz, über den Golfplatz und unterhalten sich. Das macht ja so praktisch, es ist ja so ein wunderbares Tool, um sich miteinander locker zu machen,
ja.
So einfach über den Golfplatz
zu gehen. Wobei er nicht mit, also Lukas spielt nicht mit.
Nee,
so, er läuft
hinterher, ja. Und stellt Fragen, unterhält sich. Und was ich auch ganz schön fand, war, dass eben diese aktuelle Frau Schröder-Kim, also ist ja mit so einer südkoreanischen Dolmetscherin zusammen, die ist auch immer dabei, also die beiden treten praktisch immer als Duo auf, sie wird auch ab und zu interviewt. Ich musste mir erstmal angucken, was das eigentlich für eine Frau ist, und weißt du eigentlich, wodurch die sich kennengelernt haben?
Oh, das interessiert mich nicht, die Bohne.
Ich finde das so geil, weil sie haben sich 2015 bei einem Manager-Meeting in Südkorea kennengelernt und sie hat 2016 Schröders 540-seitige Autobiografie, ich glaube, sie heißt Entscheidungen, ins Koreanische übersetzt. Das ist eine ideale Situation. Du bist mit einer Frau zusammen, die deine eigene 540-seitige Autobiografie übersetzt hat. Das heißt, du musst dir gar nichts mehr erzählen. Die weiß schon alles über dich. Und zwar genau das, was du möchtest, was man von dir weiß. Also besser geht's doch nicht.
Ne? Stimmt, ja, aus einer bestimmten Klasse und Schicht heraus ist das sehr, sehr erstrebenswert.
Das ist für dieses Schröder, Narrativ, für dieses Schröder-Narrativ ist es perfekt.
Ja, sie ist auch, glaube ich, also sie ist auch seine Gouvernante und gleichzeitig beste Vertraute, sowas in
und
der
Art. Und sie war vor Schröder mit einem koreanischen Schönheitschirurgen
zusammen. Auch noch, ja, okay. Ja.
Apropos Schönheitschirurg, du hattest beim letzten Mal angekündigt, dass wir dieses Mal über The 50 reden.
Ach,
hast du es ganz vergessen?
Ja, nee, aber lass es.
Du
lass
warst, uns nicht du warst so schockiert, dass ja, du dann nicht mehr darüber reden
lass
wolltest.
Uns ignorieren.
So, ich habe auch eine schlechte Kritik gelesen.
Ja. Also nee, das okay. Ist Quatsch. Es ist halt so
ein, ist eine
so ein,
schlechte Reality-Show.
So ein B bis F Promi Glitche, die man einfach ignorieren sollte.
Ja, ich habe auch gelesen, dass man es nicht gucken muss bei Amazon. Prima. Ich glaube, wir haben heute, ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, wir haben heute eine ziemliche XXL-Folge hier gemacht, ziemlich lang. Aber ihr könnt euch ja auch immer 3 Wochen erholen von unseren neuen Podcast-Folgen. Ihr könnt uns aber auch gerne mal schreiben, fernsehpodcast@web.de, ob wir an unserem Konzept irgendwas ändern sollen. Vielleicht wollt ihr lieber alle 14 Tage lieber nur 4 Sachen hören oder so. Auf jeden Fall im alten Format mit 8 neuen Themen könnt ihr uns am 19. April hören. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Fehler, Lob, inhaltliche Fehler zum Beispiel, ja. Auch wenn wir irgendwas hier behaupten, was absolut falsch ist, könnt ihr alles an fernsehpodcast@web.de loswerden. Es gibt auch eine Antwort. Besonders interessante oder wichtige Mails werden ja auch mal zitiert. Ansonsten würden wir uns freuen über Bewertungen bei Spotify, Apple und Co. Darüber, wenn ihr uns abonniert, diesen Podcast. Das hilft uns weiter. Und ansonsten, Jan, wie lautet dein Fazit, wie lautet dein Schlusswort für heute?
Die Moral von der Geschichte, halbe Eier rollen nicht.
Okay, damit lassen wir es für heute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Adieu.
Tschüss.
Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.